Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 138. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Einen schönen guten Tag.
Ja, ihr habt lange drauf gewartet. Einige würden sogar behaupten, sie warten seit 3 Jahren auf diese Episode. Aber man muss ja auch dazu sagen, man muss sich so ein bisschen die qualitativ hochwertigen Dinge, die Highlights im Horrorfilmbereich, muss man sich auch schön aufteilen und schön splitten, damit man auch lange davon zehren kann. Und deshalb reden wir erst heute über einen der wichtigsten Horrorfilme aller Zeiten und über einen der vermutlich ja ohnehin bekanntesten und wichtigsten Slasher alle Zeiten, der seltsamerweise 1984 rauskam, und das ist eigentlich zu einem Zeitpunkt gewesen, als die goldene Ära des Slasher-Films eigentlich schon längst ihren Höhepunkt, nämlich 1981, hinter sich gebracht hat. Und eigentlich endete diese Hochphase des Slashers 1984. Alles war bereits erzählt, alles war längst auserzählt. Gefühlt sind täglich 2 bis 3 neue, schnell runtergedrehte Slasher mit maskierten Killern, die Jagd auf Teenies machen, in die Kinos gekommen. Was soll man da noch Neues erzählen? Und dann kam wieder mal, wie so oft irgendwie in der Filmgeschichte, Horrorlegende Wes Craven und schuf innerhalb eines Genres mit einem Film etwas völlig Neues, etwas viel Erwachseneres, etwas viel Intellektuelleres, als man bisher von Slashern erwarten konnte. Und nebenbei erschuf er mit Freddy Krueger, ihr habt es vermutlich schon geahnt, einen neuen Filmsuperhelden und mit Nightmare on Elm Street eines der erfolgreichsten und umfangreichsten Filmfranchises. Und deswegen reden wir heute über den ersten Teil der Reihe, in Nightmare on Elm Street aus dem Jahre 1984. Und bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein.
The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
There's something out there, isn't there?
We just see cuts happen.
What did that, Lieutenant?
I don't know.
Tina!
What the coroner got to say?
He's in the jaw and puking since he saw it.
You're gonna kill me for sure.
Did you do it?
There was somebody else there.
He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag.
No one knows where it came from or who it will visit next.
Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things.
Nightmare on Elm Street.
Do you believe in the boogeyman?
No.
Whatever you do, don't fall asleep.
She's the only one who can stop it. If she fails,
I'm your boyfriend now, Nancy.
No one will survive. Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street.
So, meine Herrschaften, Nightmare on Elm Street ist ja nun wirklich, ich hab's gesagt, ein legendärer Film. Ich glaube, jeder, der sich auch nur ein bisschen für Horrorfilme interessiert, kennt diesen Film oder hat zumindest mal was von Freddy Krueger und von dem Filmtitel gehört. Heute frage ich mal gar nicht in die Runde, ob das von irgendjemandem das erste Mal gewesen ist mit dem Film, weil ich glaube, das kann ich für mich schon beantworten, dass das nicht der Fall ist. Aber könnt ihr euch noch an eure ersten Eindrücke von damals erinnern, als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt? André?
Ich überlege gerade, wann das war.
Ich gehe mal davon aus, dass es auch bei dir einer der ersten Filme war, oder? Oder gar nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Eher später erst in der DVD-Ära. Ich denke, das war so Mitte 2000er. Da hab ich mir damals die, das war damals die, diese Warner Komplettbox, die dann rauskam, die habe ich mir geholt, die ich auch signiert habe von Robert Englund, by the way. Und doch schön hier auf dem Regal steht. Da habe ich ihn zum ersten Mal erst gesehen. War also tatsächlich nicht bei den in der frühen VHS-Ära noch dabei. Da waren irgendwie andere Sachen im Fokus, weiß auch gar nicht, ja, wieso, beziehungsweise doch, das war noch so die Phase, da hat man quasi einfach genommen, was einem vorgesetzt wurde, ne? Weil es noch jung war, man hat das genommen, was der ältere Bruder anschleppt, was ältere Freunde irgendwie anschleppen. Da war irgendwie Nightmare dabei. Und erst als ich dann selber wirklich aktiv auch in das Filmsammeln reingegangen bin und dann mich richtig informiert habe, so, was gibt's denn überhaupt alles, dann habe ich dann erst auf Nightmare wirklich, bin ich drauf. Also ich kannte Freddy Krueger vorher schon. Aber auf den Film bin ich dann so wirklich dann erst später, ein bisschen später gestoßen. Und ja, war direkt total schockverliebt, weiß ich noch. Weil einfach, wie du es eigentlich gerade schon gut beschrieben hast, es war einfach mal was anderes. Ich hatte davor dann eben schon Halloween und Freitag 13. eben gesehen. Und Nightmare war, obwohl es ja so in dieselbe, natürlich es ist ins selbe Genre schlägt, ist es einfach mit der Figur Freddy Krueger, mit der Art, wie er agiert. Es ist mal kein stummer Killer, ne? Es ist ein, er kann reden, er haut ein paar Sprüche raus, auch wenn es im ersten Teil noch nicht so, ja, so ganz humoristisch und drüber ist wie in den Folgeteilen. Aber es war einfach mal, es war wirklich direkt was anderes, hast du richtig gemerkt. Es war eben kein maskierter, stiller Killer, der hier Teenies jagt, sondern natürlich die Traumebene und so weiter. Das hat einfach was ganz anderes eröffnet. Es hatte eine ganz andere Wirkung als diese klassischen, entweder Teenie am See-Slasher oder, ja, also Camp-Slasher oder halt eben mit Michael Myers, der einfach auch so eine ganz eigene Düsternis hat. Und eben Freddy ist irgendwie, obwohl er auch böse ist, ist es lockerer und es ist irgendwie trotzdem auch so, ja, eben ein bisschen fast humoristisch oder parodistisch, wie man es nennen möchte. Und das habe ich damals dann auch direkt so, das hat direkt gewirkt, sage ich mal. Und von daher, war auf jeden Fall dreimal begeistert und bin's heute noch. Ist klar, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, das kann man vorwegnehmen. Ist halt auf jeden Fall zu Recht natürlich ein Klassiker und hat Wes Craven natürlich einfach eine grandiose Idee gehabt und wirklich dann direkt auch den perfekten Einstieg da geschafft.
Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ich habe den auch 2008 zum ersten Mal gesehen. Das war sowieso die Zeit, wo ich mich durch die die heilige Dreifaltigkeit der Slasher-Franchises dann zum ersten Mal durchgekämpft oder nein, sagen wir mal durchgesehen habe.
Durchgenossen.
Das heißt durchgenossen.
Durchgenossen, genau. Sehr gut.
Bin mir jetzt gerade mal ziemlich sicher, dass ich natürlich vorher auch schon, zumindest ein grobes Verständnis dafür hatte, wer Freddy Krueger ist. Hatte auch damals einen Kumpel, der sehr großer Fan war, auch damals schon viel mehr im Horror-Genre-Game drin war, als ich damals, der eigentlich immer nur so, ich war dann der, der es vorgesetzt bekommen hat. Und hab das dann aber gerne aufgesogen. Und ja, es ist seitdem natürlich auch für mich einer der Filme, zu denen ich immer wieder gerne zurückkomme. Ich, unterstreiche das, was André sagt. Es ist natürlich vollkommen zu Recht ein Klassiker. Es ist einer der, bekanntesten Horrorfilme, einer der Wes Craven-Filme. Wahrscheinlich der Wes Craven-Film für mich neben Scream. Und auch natürlich gibt's ja noch andere gute, aber ja, es sind so die beiden Filme, die ihn halt für mich, so auf seinen speziellen Thron setzen. Irgendwo, jetzt nicht ganz auf der Höhe von John Carpenter, aber irgendwo da in der Nähe. Und ich mag Freddy Krueger, ich mag
kurz,
auf jeden
kurz,
Fall
da werfe ich tatsächlich
Film.
Kurz mal ein, weil wir vielleicht da später nicht mehr zu kommen, weil das ein interessanter Punkt ist mit John Carpenter. Ich würde sogar fast behaupten, also ich bin für mich auch noch bei John Carpenter, wenn du jetzt mich so auf der Straße fragst, John Carpenter oder Wes Craven, würde ich immer John Carpenter sagen. Aber was so irgendwie Meilensteine angeht und so genre-definierende Filme, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat Wes Craven mit Last House on the Left, Nightmare on Elm Street und Scream eigentlich fast mehr abgeliefert, würde ich jetzt mal so zur Diskussion stellen. Also er hat irgendwie quasi zumindest ein Genre quasi dreimal revolutioniert. Gut, John Carpenter hat es einmal gemacht und hat den, wie sagt man, den, das Magnus Opum.
Magnum Opus.
quasi abgeliefert, aber so den richtigen weiteren Groundbreaking-Film hat Carpenter ja nie abgeliefert danach. Und das kann man von Craven schon eher behaupten irgendwie.
Naja gut, man kann sagen, Carpenter hatte natürlich einfach eine sehr gute Schaffensphase,
ja,
die irgendwann einfach einen Bruch erlitten hat, wie es bei vielen von den alten Hasen, sag ich mal, ist. Und Carpenter hat und Craven hat es aber geschafft, immer wieder sogar ganze Franchises zu erwecken, die sich langlebig halten mit Erfolg. Und er hat, wenn man ihm das kann man ihm durchaus so gestehen, er hat kreativere Ideen erfunden. Also Carpenter hat sich ja dann auch doch recht auf verschiedene Elemente fokussiert. Er hat zwar auch in verschiedenen Genres gedreht, so von eben Slasher bis Vampir bis hast du nicht gesehen? Also klar auch verschiedene Dinge kreiert, aber Craven würde ich zugestehen, dass er die kreativeren Grundsteine mit erfunden hat, sage ich mal. Also hier ist dieses die Figur Freddy Krueger plus diese ganze Traumebene, dann eben bei Scream das ganze Meta-Franchise. Also da würde ich ihm zugestehen, dass er so die kreativeren insgesamt Einfälle hatte.
Ja, ich glaube auch, dass es also jetzt natürlich beide nicht jetzt jeweils am einem Ende des Spektrums, aber ich würde da André zustimmen, dass ich auch Craven eher auf der kreativen, ja, mitunter manchmal auch halt genialen Ebene ein bisschen weiter vorne sehe und dann Carpenter auf der handwerklichen Ebene beständiger vorne. Jetzt, ja, nicht, dass da beide nicht auf beiden Ebenen viel geschaffen haben, aber ich denke auch so.
Also Craven hat dafür auch halt schon viel Gurken zwischendrin auch mal abgeliefert.
Ja, das ist eben das, was wir damals gesagt hatten, Pascal, was wir letzte Woche auch gesagt hatten. Craven hat einfach sehr viele Ideen, aber es ist niemand da, der für ihn die Ideen sortiert, ob die gut oder schlecht sind. Und so wirkt es, als hätte er einfach alle gedreht. Und dabei sind eben 50% geniale und 50% total bescheuerte Sachen rausgekommen.
Ja, ist so ein bisschen vielleicht, also zumindest habe ich da immer dann direkt auch die Stephen King-Assoziation, wenn es halt um Horrorbücher geht, wo es halt auch einfach ein sprudelnder Quell an Ideen ist, die halt auch alle passieren, weil er die Möglichkeit hat, dass alle passieren. Aber die Hit-and-Miss-Rate ist dann halt in beiden Fällen stark gegeben.
Ja. Bei mir war übrigens tatsächlich der Ursprung Nightmare on Elm Street in meiner Vita, dass ich, wir hatten so eine Bücherkiste auf dem Dachboden, wo irgendwie so Bücher sind, die, also meine Mutter hat sehr viel gelesen früher und da war so eine Kiste, da waren ausrangierte Bücher drin, die sie irgendwie nicht mehr lesen wollte oder die sie nicht im Regal stehen haben wollte. Und da war tatsächlich Nightmare, mörderische Träume, das Buch zum Film tatsächlich in dieser Kiste, in die ich öfter mal reingeschaut habe, um zu stöbern. Und es war tatsächlich der Roman zum Film, also der natürlich nach dem Film geschrieben wurde, sozusagen, das kennt man ja auch, es gab es ja früher so häufig, dass irgendwie bei erfolgreichen Filmen dann irgendwie so ein Roman nachgeschrieben wurde, der sich sehr am Drehbuch gehalten hat und das hat mich total gecatcht, das Cover, das war nicht besonders schön, aber es war eben Freddy Krueger drauf in seiner vollen Pracht und Blüte und das hat mich natürlich gereizt und dann habe ich noch so ein bisschen mehr gelesen, als ich dann mein erstes Horrorfilmbuch im Zuge von Scream gekauft hatte und da stand sehr viel drin über Nightmare on Elm Street und da war das tatsächlich so auch so mit einer der ersten Sachen, die ich unbedingt sehen musste und das hat mich tatsächlich massiv begeistert, als ich den das erste Mal gesehen habe, also ich konnte da wirklich, konnte das gar nicht glauben, was ich da alles zu Gesicht bekam, aber das werden wir ja gleich im Einzelnen noch aufschlüsseln. Zu den Fakten des Films. Also auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von ziemlich guten 3,8 von 5, IMDb 7,5 von 10. Der Film hat lächerliche 1,8 Millionen Dollar gekostet und 25 Millionen Dollar eingespielt. Das klingt tatsächlich erstmal gar nicht so viel, aber wenn man das einfach mal hochrechnet, dass der Film einfach sein Budget quasi mehr als verzehnfacht hat, ist das durchaus als Erfolg zu werten. Allein am Opening Weekend hat er quasi seine kompletten Kosten wieder eingespielt. Aber es war auch vielleicht nicht der Hit, den man sich vielleicht aus heutiger Sicht denken könnte. Der Film war immer nur im Boxoffice in den USA, das war im November 1984, immer so um Platz 9 bis 10 im Boxoffice. Also das ist jetzt, wenn man heutzutage sagen würde, ja, mein Film ist auf Platz 10 im Boxoffice eingestiegen, ist es eher ein Misserfolg als ein Erfolg. Aber der Film blieb halt über mehrere Wochen dort und auch durch viel Mundpropaganda hat er sich zu so einem kleinen Sleeper-Hit entwickelt, aber eigentlich erst später im Zuge dieses Franchises, das von Film zu Film immer erfolgreicher wurde, hat auch der erste Teil dann quasi sozusagen nachträglich sein Geld noch generiert, natürlich auch im Heimkino und durch Merchandise. Und als ich vorhin das Boxoffice-Ergebnis mal gecheckt habe, fand ich es sehr interessant, dass Silent Night, Deadly Night tatsächlich in derselben Woche gestartet ist wie Nightmare on Elm Street und sogar vor dem landete im Boxoffice. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, ansonsten gab es an der Kinokasse Konkurrenz eben von doch schon relativ namhaften Filmen wie Terminator, Beverly Hills Cop, Supergirl und Missing in Action mit Chuck Norris. Regie geführt hat Wes Craven. Über Wes Craven haben wir im Zuge einiger Podcasts hier eigentlich schon alles gesagt. Legendärer Regisseur, leider verstorben, hat für viele Hits gesorgt, auch für einige Kontroversen. Falls ihr mehr zu Wes Craven hören wollt, dann tut das bitte in den vergangenen Episoden, die wir zu Wes Craven Film bereits aufgenommen haben. Im Cast finden sich ein paar sehr interessante Leute. Leider auch wieder ein kürzlich verstorbener Darsteller mit John Saxon. Das haben wir ja schon bei uns auf Social Media ein bisschen publik gemacht. Legende, muss man ganz auch sagen, hat jetzt nie irgendwie groß in großen Hollywood-Blockbuster mitgespielt, ist hauptsächlich tatsächlich auch für die Nightmare on Elm Street-Reihe bekannt, aber hat viel im Italo-Kino mitgespielt, viel in B-Movies, auch so in Sachen im Bruce Lee-Film Enter the Dragon zum Beispiel, ist ein ganz legendärer Schauspieler, der sehr, sehr viele Filme in der Vita hat. Ansonsten haben wir Heather Langenkamp, auch eines der bekanntesten Screamgirls, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel mit Horror am Hut hatte außerhalb dieser Nightmare-Reihe und auch so nicht wirklich Erfolge feiern konnte. Ganz im Gegensatz Pascal zu Johnny Depp, der hier seine erste Filmrolle hatte. Ist immer wieder seltsam, ihn zu sehen, ne?
Ja, es ja, auf jeden Fall. Es ist spannend. Ich meine, ich erinnere mich dran, sind wir uns ja, glaube ich, auch, also da würde mich mal Andres Meinung interessieren. Ich weiß ja, dass du kein großer Fan des Schauspielers jetzt insgesamt bist. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt speziell hier auf den Film gemünzt ist.
Das ist seine einzige erträgliche Rolle für mich.
Okay, das ist eine Ansage. Ich bin da ja eigentlich wesentlich gnädiger und war auch halt so in den 2000er, in den Nullerjahren, wie es, glaube ich, auch einfach viele Menschen waren, großer Freund des Johnnies. Und ich kann es ja mal hier einmal kurz schon erwähnen, wenn wir gerade dabei sind, ist es ja wohl hier auch mehr oder weniger dem Zufall geschuldet gewesen, dass er diese Rolle bekommen hat, einfach nur, weil er während, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Freund hieß, mit dem er da war, aber er war halt beim Casting, wenn ich es richtig erinnere, aber eigentlich nur, um jemanden zu begleiten und wurde dann von Wes Cravens Tochter dem Regisseur empfohlen, weil er doch so einen verträumten Blick hat und so dreamy ist. Und darauf sollte dann eine große Filmkarriere und auch TV-Karriere starten. Ich glaube, 3 Jahre später war es dann ja mit 21 Jump Street soweit und 1990. Genau. Und 1990 dann mit Edward Scissorhands wahrscheinlich dann ja der etwas größere Durchbruch. André, wie stehst du eigentlich zu Johnny Depp? Interessiert mich jetzt mal, um mal hier so die Seiten zu klären.
Ich habe eigentlich kein Problem mit Johnny Depp. Also im Gegenteil. Also so, keine Ahnung, Flug der Karibik und so mochte ich ihn eigentlich immer. Auch wenn man jetzt von der, ich weiß, viele sind von der Rolle auch genervt, aber ich fand Jack Sparrow immer super. Aber auch eigentlich seine ganze Vita durch. Also Edward mit den Scherenhänden auch damals mega gefeiert. Es gibt also da, wenn ich ihn sehe, dann mag ich ihn eigentlich. Also außer der Film selbst ist halt einfach Mist irgendwie. Aber ich finde Johnny Depp eigentlich ziemlich nice. Deswegen, also als ich das erste Mal Nightmare geguckt habe, habe ich auch schon nicht schlecht gestaunt, als der junge Depp darum gehüpft ist und ist immer wieder ein bisschen surreal, genau wie Kevin Bacon im ersten Fall der 13. So.
Yeah.
Das sind einfach so. Ja, alle fußen sie im Genrefilm. Und aber Johnny Depp, wie gesagt, mag ich, ist guter Schauspieler einfach und sehe ich eigentlich immer gern.
Und dann haben wir Robert Englund, auch eine weitere Horrorlegende, die sich natürlich eben mit Nightmare on Elm Street auch begründet hat, an Bord. Freddy Krueger über bis aufs Remake, über das komplette Franchise diese Rolle gespielt, aber auch in allen, in vielen anderen Horrorfilmreihen und einzelnen Horrorfilmen hat er mitgespielt. Mir fällt so spontan Hatchet ein, Düstere Legenden hatten wir vor kurzem, The Mangler, wo wir bei Stephen King sind, oder 21 Maniacs, wäre auch gut. hat in vielen Sachen mitgespielt, ist auf Conventions, André hat es gesagt, er hat eine signierte DVD-Box, wahrscheinlich von der Convention, würde ich mal jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall immer ein gern gesehener Gast überall. Alle Leute berichten davon, dass er ein unglaublich charismatischer und sympathischer Typ ist, der einfach, den man einfach nur gern haben muss. Pascal, bevor wir in den Film hineingehen, erzähl doch nochmal kurz für die ganz wenigen Leute, die vielleicht Nightmare on Elm Street noch nicht kennen, worum geht's in dem Film?
Die beiden Teenager-Mädchen, Nancy und Tina, werden von unheilvollen Träumen geplagt. Beide werden im Schlafe von einem gruseligen Mann heimgesucht, der einen orange-grün gestreiften Pullover, lange Klingenhandschuhe und einen Fedora-Hut trägt. Sein Name ist Freddy Krüger und auch wenn er sich scheinbar nur in der Traumwelt manifestieren kann, so ist doch die Gefahr real, was als erstes Tina am eigenen Leibe erfahren soll. Ihr Freund Watt kann nur tatenlos zuschauen, wie das junge Mädchen, welches im Traum mit Krüger kämpft, aufgeschlitzt wird und durch das Schlafzimmer ihrer Eltern geschleudert wird. Nachdem Rod daraufhin als offensichtlich Verdächtiger von der Polizei gesucht und verhaftet wird, liegt es nun an Nancy und ihrem Freund Glenn, das Geheimnis um Freddy Krüger zu lüften, bevor dieser auch sie im Schlaf heimsucht und aus der Welt der Lebenden reist.
Ja, danke. Craven hatte ja, das hatten wir vorhin schon erwähnt, hat mehr oder weniger zumindest so ein bisschen zum Entstehen des Slasher-Genres beigetragen mit seinem Beitrag, mit dem sehr kontroversen Beitrag Last House on the Left für die Jahre zuvor. Aber er hat quasi dann in den Folgejahren sehen müssen, wie viele andere Regisseure auf diese Welle aufgesprungen sind und erfolgreiche Slasher gedreht haben und ordentlich Kasse gemacht haben damit, aber er selbst quasi nicht wirklich auch nur irgendeinen Dollar damit verdient hat, mit seiner Initiierung des Genres sozusagen. Und so wollte er das irgendwann ändern und hat gesagt, ich möchte jetzt auch mal damit Geld verdienen und schrieb dann das Drehbuch zu Nightmare on Elm Street und wurde, da streiten sich ja auch diverse Quellen, aber es ist wohl so ziemlich fest, weil man davon auch Interviewaussagen von ihm kennt, wie er das selber dann auch sagt, dass der Ursprung der Geschichte tatsächlich in Kambodscha liegt, als dort ein paar Flüchtlinge, die dort irgendwie geflohen sind vor dem Regime in die USA, von so einem Hmong-Stamm heißen die, glaube ich, Hmong-Stamm, sind in die USA geflohen und sie litten dort, alle Leute fast aus dieser Gruppe litten unter sehr grauenvollen Albträumen und die sie auch quasi davon abgehalten haben, irgendwie mehrere Nächte überhaupt zu schlafen. Und sie waren auch völlig, wie sagt man, erschöpft davon, dass sie nicht schlafen konnten, aber auch von, wenn sie da mal schlafen konnten, von diesen Albträumen wahnsinnig erschöpft. Und als sie aufgewacht sind, das war purer Terror für sie. Sie haben die ganze Zeit rumgeschrien und konnten dann auch nicht mehr feststellen, sind sie gerade noch im Traum oder sind sie in der Realität. Und in einem gewissen zeitlichen Abstand sind eben drei dieser Flüchtlinge tatsächlich über den Zeitraum eines Jahres verstorben, im Schlaf tatsächlich. Und davon las Wes Craven in diversen Zeitungsartikeln und dachte sich doch, dass es ein ziemlich originelles Konzept ist und schrieb ein Drehbuch dazu und sprach dann auch bei diversen Major Publishern vor, um das Drehbuch zu verkaufen. Und lustigerweise war Disney der einzige Großkonzern, der gesagt hat, ja, das ist doch eigentlich mal eine ganz gute Idee. Aber letztendlich landete Craven nach ganz viel Klinkenputzen dann bei New Line Cinema, die dann ein Deal mit ihm abgemacht haben. Er durfte dann eben die 1,8 Millionen Dollar Budget an die Hand nehmen und diesen Film drehen mit ein paar Jungdarstellern und ein paar B-Darstellern. Und hatte dafür einen Monat Zeit und ja, wir wissen ja, wie es gelaufen ist. Letztendlich hat Nightmare on Elm Street sozusagen New Line Cinema als Studio gerettet und saniert und vor dem Bankrott gerettet. Aber so kann es ja manchmal auch gehen, ne? Steigen wir in die Geschichte ein, die ja im Prinzip so ein bisschen uns auf diese Traumwelt, in die der Film ja größtenteils spielt, so vorbereitet. Ich glaube, zu Beginn müsste es Tinas Albtraum gewesen sein, ne? Ich glaube, damit beginnt der Film. Und wir selber wissen aber noch nicht so ganz genau, und Tina weiß auch scheinbar noch nicht so ganz genau, mit was sie es zu tun hat. Und mir ist da vor allem in dieser ersten Szene direkt dieser unfassbar gute Filmscore aufgefallen, der für mich doch klar zu den gruseligsten und besten Scores überhaupt gehört. Ich glaube, der Freddy-Song, dieses 1-2 Freddy kommt vorbei und so, der läuft da auch schon in dieser Eingangssequenz, aber vor allem dieser Score und dieses Main-Theme von Charles Bernstein hat sich mir total ins Gehirn gebannt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist für mich eine der absoluten Stärken des Films, André.
Total. Ich liebe den Score. Der untermauert halt direkt, ich meine, der Film steigt ja wirklich direkt ein in diese creepy, nicht real wirkende, aber trotzdem greifbare Traumwelt mit mit Nebel und einfach einer gewissen Düsternis und irgendwie ist es surreal und trotzdem, also wie gesagt, ne, dieses typische Traumding, finde ich, bildet er ja direkt gut ab. Es sieht zwar alles real aus, aber irgendwie ist das Setting auch unwirklich und dazu der Score wummert halt direkt schon von Anfang an am Hintergrund los und finde ich, stimmt direkt auch super auf den Film ein.
Pascal, wie gefällt dir die Musik?
100%ig stimme ich euch dazu, hat ganz großen Anteil an allem Grusel in dem Film und also das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Es ist halt tatsächlich so, dass ich denke, die Atmosphäre halt hier wirklich maßgeblich vom Score abhängt. Das ist, würde ich sagen, fast auf einem Level mit Halloween, wo halt man auch sagen kann, dass der Film ja auch nicht nur profitiert oder auch nicht nur glatt gezogen wird vom Score, also nicht nur ein Score, der dazu passt, sondern auch hier ein Score, der den Film halt unabhängig nochmal auf ein anderes Level hebt und was der halt auch einfach hier wie die Faust aufs Auge passt und ja, ihn halt zu einem echten Horrorfilm macht.
Der ist natürlich bei Halloween natürlich ein bisschen eingängiger und simplifizierter. Ja, hier ist es ja schon fast, doch schon ein bisschen anspruchsvoller, die Musik. Aber trotzdem irgendwie, bleibt sie einfach im Gehör. Und wie du schon sagst, es ist absolut fördernd für die Atmosphäre. Das werden wir dann gleich auch in der nächsten größeren Traumsequenz sehen. Aber bevor es dazu kommt, lernen wir sozusagen erstmal die Figuren kennen. Wir haben hier Nancy, wir haben Tina, wir haben Rod und wir haben Glenn. Und wir sehen sie am Anfang so ein bisschen auf dem Weg zur Schule und sie verabreden sich dann zu einer Pyjama-Party bei Tina, weil Tina alleine ist und sie hat auch keine Lust, alleine zu sein aufgrund ihrer Albträume und die Eltern sind eben verreist und dann haben die erstmal so einen lustigen, gemütlichen Abend zu dritt. Irgendwann kommt Rod auch noch dazu. Und sie stellen alle so ein bisschen untereinander fest, dass alle so ein bisschen eben von diesen Albträumen geplagt sind und auch alle ähnliche Muster in diesen Träumen haben. Es geht immer um einen Mann mit Messern an den Händen und ebenfalls lernen wir halt auch so ein bisschen dieses Beziehungsgeflecht kennen. Tina und Rod sind zum Pärchen und die sind schon ein bisschen weiter, sag ich mal, in ihrer Entwicklung. Da kommt dann eben auch dieser Coming-of-Age-Part so ein bisschen durch, eben dieser Weg von der Jugend zum Erwachsenwerden und die sind auf jeden Fall auch schon sexuell aktiv, was man eben von Nancy und Glenn nicht behaupten kann, bei denen man auch am Anfang so gar nicht so recht weiß, was sind die beiden jetzt eigentlich nur? Sind das irgendwie beste Freunde? Sind sie heimlich ineinander verliebt? Wissen sie davon? Sind sie ein Pärchen? Das ist am Anfang so ein bisschen noch relativ unklar, aber man kann sich das als Zuschauer dann schon irgendwie denken, wo das hinführt. Und dann kommt es eben zu der Nacht, als Tina wieder zu träumen beginnt und eben wir dieses eben merken, dass sich die Wirklichkeit und die Traumwelt eben in diesem Film kaum voneinander unterscheiden. Also Freddy Krüger, der Böse, schafft es eben diese Traumwelten so aussehen zu lassen wie die Wirklichkeit, aber sie zu seinen Bedingungen quasi zu manipulieren. Und so sieht man eben, wie Tina ganz normal aus ihrem Elternhaus rausgeht in die Dunkelheit und ich glaube, sie geht in die Schule, ne? War das die Schule?
Du meinst, ich glaube, ja, das ist.
Also dieses Untergewölbe mit diesen ganzen Rohren und das Ganze,
Ja, das ist doch so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der Ort, wo ursprünglich Freddy auch
die Kinder umgebracht hat.
Und wo sie ihn dann, genau, wo, jetzt Spoiler Alert, die Eltern ihn später auch gefunden haben.
Ja, genau. Und
das müsste unter der Schule gewesen sein.
Und da sehen wir eben auch Freddy zum ersten Mal, ein Typ, der einen Hut trägt, Pascal hat es schon gesagt, der überall vernarbt und verbrannt ist, der so ein rot-grün, orange-grün Pullover trägt. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Fassung oder in welcher Bildqualität man den Film guckt. Denn manchmal es wäre rot-schwarz, denn später im HD-Zeitalter hat man gesehen, dass es dann doch ein dunkles Grün ist. Manchmal ist es ein bisschen heller, das Rot. Also Er hat eingestreift.
Wird aber auch eigentlich. Ja, Entschuldigung. Ich würde aber auch eigentlich zu Rot-Grün, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt gerade da Orange-Grün geschrieben habe. Ich glaube, Rot-Grün wollte ich schreiben. Das ist, glaube ich, das sind die offiziellen Farben.
Kein Problem.
Die offiziellen, wie so eine Landesflagge.
Ja, es ist Kanon. Es ist
ja, Krugerland. Genau.
Nee, ich glaube auch, also Rot-Grün hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, wirklich Kanon, ja.
Ja, und dieser Freddy Krüger trägt eben zu allem Überfluss, zu allem gruseligen Aussehen tatsächlich noch einen Handschuh mit mehreren Messerklingen an der Hand. Und das ist doch schon mal eine Ansage. Aber André, Wes Craven hatte ursprünglich sich ein ganz anderes Konzept ausgedacht für Freddy Krüger oder beziehungsweise ein Extended-Konzept.
Ja, der sollte eigentlich noch viel grausiger aussehen, vor allem seine Maske. Es war eigentlich so gedacht, dass der, weil er eben ja ein Brandopfer ist, der zu Lebzeiten eben sehr grausam gestorben ist, war eigentlich der Plan, dass er, dass diese Details dieses ehemaligen, nun verbrannten Menschen noch viel, viel mehr rauskommen. Die Zähne sollten eigentlich noch quasi aus dem Fleisch rausragen, also dass man noch mehr, also weniger Haut da ist und mehr vom Inneren des Schädels sieht. Es sollte eigentlich auch Eiter aus den Wunden austreten und Teile des Schädels sollten sichtbar sein. Also eben, es sollte eigentlich nicht so viel verbrannte Haut, sondern mehr sichtbar sein, was drunter liegt, um das noch grauenvoller erscheinen zu lassen. Und der zuständige Maskenbildner David Miller sagte aber dann, dass ein Schauspieler, der diese Maske dann trägt, das lässt sich einfach nicht überzeugend schminken. Das kriegt er nicht hin, das funktioniert nicht. Und wenn sie eben eine Puppe nehmen, eine Marionette und das eben alles mit einer Puppe lösen, das würde halt nicht dazu passen, dass er dann mit echten Schauspielern interagieren muss. Und ja, nach langem Hin und Her wurde das dann letztendlich verworfen, diese überrealistische und noch viel detailliertere dieses Bildnis dieses verbrannten Schädels, sondern dann haben sie sich doch für diese Maske entschieden, die man jetzt eben im Film kennt.
Ja, und dann verfolgt eben Freddy Tina und greift sie an im Traum und da gibt's auch schon so einen richtig krassen Spezialeffekt, als Tina ihm quasi das Gesicht abzieht und man dann da schon tatsächlich, wie wir eben schon besprochen haben, sieht, was sich denn unter der Narbenhaut...
So hätt's dann vielleicht ausgesehen, ja. So die Richtung, nur halt dauerhaft, ja.
Ja, und das ist schon ziemlich heftiger Effekt und dann sehen wir eben parallel, wie in der Realität Ron neben Tina aufwacht und völlig außer sich ist und gar nicht weiß, was da geschieht mit Tina und wir sehen dann quasi nicht mehr so wirklich, was im Traum bei Tina geschieht, sondern wie Ron es von außen sieht. Rod heißt er, nicht Ron. Und sie dreht dann völlig durch, sie wird aufgeschlitzt und sie wird durchs Zimmer geworfen von irgendetwas. Wir wissen natürlich, dass es Freddy ist, Rod weiß es nicht und anschließend wird sie noch an der Wand hochgezogen, ist schon überall komplett verschmiert und stirbt dann in dieser, legendären Szene, würde ich sagen. Das ist eine der legendären Szenen dieses Films. Sie ist extrem gruselig. Sie ist extrem brutal. Ich war massiv beeindruckt damals. Ich bin es auch heute noch, weil diese Szene natürlich auch wirklich unfassbar gut getrickst ist. Aber generell, sag ich mal, für mich ist das so ein bisschen eigentlich die Opening-Sequenz des Films. Gar nicht mal so diese erste angedeutete Traum von Tina. Für mich ist das so ein bisschen das Opening, was uns eben die Charaktere darstellt und zeigt und eben Freddy Krüger nahe bringt und eben den ersten Mord auch zeigt. Pascal, wie hat der Anfang auf dich gewirkt?
Wie du sagst, es ist auf jeden Fall auch für mich eines der Highlights des Films. Es ist einerseits, wie hier getrickt wurde, ist krass. Was ich auch mag, was man dann auch hier relativ schnell rausbekommt, ist, dass wir halt eine überschaubare Gruppe an Teenagern haben. So, das finde ich schon mal ganz gut, weil dadurch haben wir haben ja schon direkt nach dieser Sequenz auch nur noch drei im Anschluss, doch eigentlich nur noch zwei, die wirklich Hauptrollen einnehmen und dadurch gelingt es dem Film meiner Meinung nach von Anfang an ziemlich gut, uns die Figuren halt auch näher zu bringen. Wir haben nicht so viele, ich sag's mal als fies Wegwerf-Teenager, wie es sonst in anderen Slasher-Filmen oft der Fall ist einfach, wo wir uns ja halt schon oft jetzt mal drüber beschwert haben, dass oder beschwert oder halt zumindest zu Recht kritisiert haben, dass man da halt nicht wirklich mit den Figuren mitfiebern kann, wenn sie einem egal sind, und das zeigt der Film hier gleich, das wird hier auf jeden Fall nicht der Fall sein, und ja, es ist ein krasser Opener. Ich meine, ich habe jetzt auch noch mich zum ersten Mal tatsächlich damit informiert, wie sie hier getrickst haben, und das, ich fand's auch einfach, also ich find's krass, dass sie halt ja wirklich dieses Zimmer gebaut haben und das halt wirklich gedreht haben. Also tatsächlich eine Konstruktion gemacht haben, hergestellt haben, wo sie halt tatsächlich diesen Raum 360 Grad drehen können. Ja. Keine Ahnung. Und das ist, der wurde dann auch später noch für andere Filme verwendet.
Aber für das Budget auch, ne?
Ja, eben. Also es ist wirklich krass. Und es sieht auch heutzutage noch, auch im HD-Zeitalter, sieht das genial aus. Es hat absolut den gewünschten Effekt. Es ist blutig ohne Ende. Und ja, setzt ganz starke Note und macht Bock auf alles, was da noch kommen mag.
Zustimmung von dir, André?
Ja, komplett. Also brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen, nur noch auch nochmal zu dieser Machart. Das ist ja genau der Punkt. Hätte man jetzt hier irgendwie mit einem billigen CG oder irgendwie Greenscreen gearbeitet und das alles irgendwie zurechtgetrickst und geschnitten im Editing-Raum, dann würde das heute einfach auch nicht mehr so gut wirken. Aber da man das wirklich als Prop nachgebaut hat und ja, eben eine Hydraulik-Konstruktion, die wirklich diesen Raum real drehen konnte und die Schauspieler, der einlag wirklich eben quasi auf dem Boden, war festgebunden und ja, ist dann so getrickst eben, dass sie den Raum dann drehen konnten, sodass sie quasi so aus, als ob sie die Wand hochrutscht eben, dass es wirklich real passiert und sie eben dazu dann schauspielert musste, als ob eben Freddy Krueger natürlich in dem Sinne unsichtbar da ist und sie malträtiert. Nur deswegen wirkt das auch heute noch so krass und hat nichts von dieser imposanten Opening-Szene oder zumindest diesem imposanten ersten Kill hier verloren. Weil eben man nicht auf die alten Billigtricks zurückgreifen musste, sondern sich hier eben dank dem großen Budget auch die Mühe machen konnte. Das ist halt wirklich nach wie vor eine Wahnsinnsszene.
Ich wollte noch mal dazwischen fragen, ich bringe das hoffentlich nicht durcheinander, aber das ist doch auch der, auch in dieser Szene wird doch auch parallel zum Mord an Tina, gibt's auch die Szene, wo Freddy durch die Wand über über Nancy reinkommt, ne, ist auch stark.
Ist jetzt halt natürlich auch sehr gut, ja.
Ja, nicht halb so beeindruckend, aber ist immer noch super effektiv einfach, weil auch das halt praktisch gelöst ist und das wirklich gruselig ist, weil man die Illusion, dass das eine Wand ist, was es offensichtlich ja real nicht ist, aber
nee, es die ist halt im Grunde top. Ein übergroßes Spannbetttuch.
Genau.
Und, ja, und dann einfach halt dann durchgedrückt und ja, Wirkung ist trotzdem komplett da, ja.
Super.
Ich würde gerne mit euch noch kurz einen Ausflug machen, und zwar eben in diese Traumwelten, da die ja natürlich so ein bisschen der USP des Films darstellt. Und wir haben eben das, und das ist der große Unterschied zu eben den anderen Slashern, die wir hier zum Teil auch schon benannt haben, dass wir eben in solchen Filmen wie Halloween oder Freitag der 13. eben Ereignisse haben, die uns zum Glück im realen Leben größtenteils fremd sind. Aber hier haben wir eben eine Thematik mit den Albträumen, die eben jeder von uns in aller Regelmäßigkeit, manche mehr, manche weniger, durchleben und durchstehen müssen. Und allein das macht natürlich den Film irgendwie auch ein bisschen, es erschafft mehr Identifikation, weil wir das alle eben schon mal erlebt haben. Und jeder hat schon mal im Traum quasi die Kontrolle verloren, konnte sich vielleicht nicht mehr bewegen im Traum, konnte nur noch langsam laufen oder ist einfach endlos gefallen. Und all diese Dinge, das kennen wir alle. Das kennt jeder, auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das finde ich halt, ist ein bisschen das Reizvolle an diesem ganzen Thema. Und Wes Craven macht eben das. Und bei Traumwelten fällt natürlich auch immer so ein bisschen ein etwas neuerer Film mit Christopher Nolans Inception hier ins Thema rein. Und ich finde, das macht halt Wes Craven halt einfach Jahrzehnte vorher deutlich besser, weil er sich nämlich einfach austobt mit den Träumen. Und natürlich in den Fortsetzungen tun das andere Regisseure noch mehr. Bei Inception wirkt das alles immer noch so geerdet. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, aber mach doch mal was. Es sind doch irreale Welten. Da kann man sich doch austoben. Und die müssen doch nicht unbedingt so aussehen wie die Realität. Und das macht finde ich Wes Craven einfach ein bisschen geschickter, weil zwar die Optik der Realität entspricht, aber einfach die Dinge, die dort passieren können und die passieren, einfach komplett anders sind. Also es kann quasi, Freddy Krueger kann die Träume so manipulieren, wie er sie will. Und das lässt einfach viel Raum für Kills, das lässt viel Raum für fantastische, für kreative Momente. Freddy Krueger kann quasi alles machen, weil er sich eben in diesem Unterbewusstsein befindet. Er ist sozusagen, wenn man so will, allmächtig und kann sich ja quasi über physikalische Gesetze hinwegsetzen. Und das eben, und das ist halt das Fantastische daran, quasi in einem Safe Space, was ja eigentlich der Schlaf ist, die Nacht für den Menschen. Und das ist halt das absolut Geniale an diesem Film. Und das macht ihn halt so besonders, finde ich.
Ja, auch halt generell, ne? Ist ja wie bei The Grudge zum Beispiel auch. Auch das Bett wird hier zum Horror. Ja. Was ja auch quasi ein Safe Space ist, ne? Wo kommen wir später auch zu der Szene mit Johnny Depp und so. Also auch das Bett selbst hier wird hier zum Albtraum gemacht, was ja eigentlich eben ein Platz zum Schutz suchen und zur Ruhe ist. Und das ist ja genau der Punkt, ja.
Ja. Ich mag halt auch einfach, dass du diesen doppelten Horror dadurch hast, halt natürlich einmal in den Träumen, dann natürlich das, was du gesagt hast, Chris, diese Möglichkeit, sich hier kreativ auszutoben, ist halt schon einmal, ist jetzt kein Geniestreich, aber es ist halt einfach, ja, einfach eine verdammt gute Idee für so einen Film, weil du hast auf der einen Seite die komplett geerdete Welt, die absolut der Realität entspricht, und trotzdem hast du die Möglichkeit, ja, komplett durchzudrehen, ohne dass du jetzt deswegen Sci-Fi oder Fantasy-Fässer aufmachen musst. Du kannst das alles in einem normalen Film stattfinden lassen. Und dann hast du halt das, was ihr auch gesagt habt, so, der Schlaf ist halt Safe Space. Es ist das, wo man ja eigentlich, sag ich mal, abstrakt gesagt, eher dem Horror, dem alltäglichen Horror der Welt quasi versucht zu entfliehen. Hier ist es dann genau andersrum. Und ich mag auch, naja, was heißt ich mag, ich finde es auch einfach sehr effektiv und ich kann sehr gut mit den Figuren mitfiebern in allen Nightmare on Elm Street Filmen, wenn sie halt sich quasi zusammenreißen müssen, nicht zu schlafen. Weil das ist, finde ich, auch ein sehr sehr realer Horror, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann, aber jetzt natürlich bei mir auf einem ganz anderen Level, wenn ich jetzt, also ich, zum Beispiel dieses Gefühl, wenn du einfach mal in einer Situation bist, wo du extrem müde bist, weil irgendwas blöd gelaufen ist.
Nimmst du einfach simpel, du guckst abends irgendwie um 23 Uhr, machst du noch einen Film an, den du unbedingt sehen willst und du merkst es halt einfach gar nicht, wie du permanent einschläfst, ne?
Ja, genau, zum Beispiel das, genau. Und oder du bist auf der Arbeit und du hast so, oder irgendwie in der Uni, wie auch, jeder kennt das mit Sicherheit, dass er schon mal diesen Moment hatte. Ja, genau, wo du so müde bist und du musst die Augen aufhalten und es ist echt schwer. Und das natürlich jetzt mit Konsequenzen, die nicht so schlimm sind, dass Freddy Krueger dich tötet, aber es ist trotzdem unangenehm. Und deswegen kann ich es halt, fühlt es sich halt so greifbar an und so nachvollziehbar an, wie schlimm es sein muss. Jetzt im Speziellen halt in diesem Film für Nancy, die einfach nur versucht, nicht zu schlafen. Und das ist, realer Horror.
Und vor allem ist es ja auch eben so, was mir auch gefällt, ist eben, dass, also es gab schon vorher Filme, die eben auch so ein bisschen mit Träumen gespielt haben, Dreamscape zum Beispiel oder The Slayer, die eben auch Bedeutung auf Träume gelegt haben. Allerdings ist, finde ich, hier der Kniff, der besondere Kniff, den Craven sich hat einfallen lassen, ist eben, dass sie inszenatorisch die Traumsequenzen eben von der Realität einfach nicht zu unterscheiden sind. Sie sehen halt exakt genauso aus. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein dreamy Filter oben drauf oder so, dass man jederzeit sofort weiß, ah, okay, das ist die Traumwelt, weil hier ist jetzt alles schwarz-weiß oder besonders grell oder irgendwie sowas. Und das macht's halt auch schön. Natürlich wissen wir in der Regel in vielen Momenten, wann jetzt hier Traum ist und wann Realität ist. Da macht der Film ja auch nicht so ein Geheimnis draus. Aber es ist trotzdem ein ziemlich interessanter Kniff, finde ich, der auch durchaus hervorzuheben ist.
Da kommen wir ja sicher auch noch drauf, später dann, muss man auch sagen, trotzdem gibt's hier eben manchmal so, muss man sich fragen, manchmal springt der auch so ein bisschen mit der Regel.
Ja.
Da kommen wir später auch drauf. Und ich wollte noch sagen, natürlich, wo wir eh jetzt schon dann bei diesem ganzen Schlaf wach bleiben, also gerade was Pascal beschrieben hat, klar, kennen wir, glaube ich, wirklich alle, Stichwort Film gucken und im Kino sitzen, ach, das ist gemütlich, weil wir wieder alle mal im Savoy sitzen und die lila Sessel sind zu bequem. Man kriegt seine Augen nicht aufgehalten, kennen wir alle. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist, was mir auch wieder jedes Mal auffällt, also es war jetzt nicht die neue Erkenntnis am Film, aber es fällt mir jedes Mal wieder erneut auf und ich find's jedes Mal wieder lustig, dieser ganze Film ist einfach ein reiner Kaffee-Werbespot.
Stimmt, Ja.
Der ganze Film ist ein reiner Kaffee, wie viel Kaffee da gesoffen wird. Und auch wie viel Wert darauf gelegt wird. Allein dann später auch die Szene, kommen wir noch mal im Detail drauf, aber mit der versteckten Kaffeemaschine unterm Stuhl ist halt glorreich.
Und das ist
Der Film ist eine reine Kaffeewerbung. Es wird keine Marke genannt, aber es ist einfach, ich habe nach dem Film jedes Mal Bock, Kaffee zu trinken.
Ja, so funktioniert auch Propaganda. Es ist dann so, dass Rod, natürlich, die Situation ist eindeutig, Tina liegt tot im Bett. Rod ist der Einzige, der dort im Raum war. Er ist der Einzige, der sie hätte umbringen können. Natürlich ist Rod der Verdächtige. Das weiß er auch. Und deswegen flieht er erstmal natürlich. Und wir lernen dann, wir wissen schon, Nancy ist unsere Hauptfigur. Und wir lernen dann auch ihre Eltern kennen. Ihr Dad ist ein Cop. Und sie erzählt ihren Eltern auch von den Träumen, aber so ganz recht glauben wollen die Eltern das nicht. Sie weichen regelrecht aus. Wir als aufmerksame Filmkenner wissen natürlich, dass die verbergen was. Die wissen mehr, als sie uns hier erzählen wollen, die Eltern. Und das ist natürlich auch ein bekanntes Motiv in Horrorfilmen, das eben auch später in Craven-Filmen, natürlich auch in Scream und so weiter und in allen möglichen Filmen einfach Horrorfilmen wieder aufgegriffen wird, dass die Jugendlichen oder die Teenager immer so ein bisschen auf sich alleine gestellt sind. Die Eltern halten sich da raus, die glauben den Quatsch nicht, den die Eltern erzählen. Aber hier ist es nochmal was anderes, weil die Eltern es hier eigentlich tatsächlich besser wissen, wie wir später erfahren. Das macht die Sache nochmal so ein bisschen besonders. Und an dieser Stelle sei kurz angemerkt, ist euch aufgefallen, wie blau die Augen von Heather Langenkamp sind?
Ja, total. Ich habe immer das Gefühl, sie trägt Kontaktlinsen.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber ich habe das tatsächlich nicht rausfinden können. Aber das war, das ist schon ein Eyecatcher, was.
Es wird schon fast unnatürlich, ja.
Ja, das stimmt.
Rod wird dann festgenommen und wir sehen eine Szene, die fast genauso beeindruckend ist wie die vorangegangene Traumsequenz von Tina, die wir erlebt haben. Und zwar, als Nancy in der Schule einschläft und sie quasi auch in der Schule in ihrem Traum aufwacht sozusagen und dort die blutige Tina im Leichensack, die quer durch die Schule gezogen wird. Sie trifft dann noch auf ein paar seltsame Gestalten, die dann auch immer so diese, schon so ein bisschen den Vorboten auf Freddys fiese Sprüche so ein bisschen andeuten, als da irgendjemand da, ich glaube, das war dieses Mädchen, was halt so wie Freddy schon gekleidet ist und sagt, hey Nancy, laufen auf den Gängen ist doch verboten und diese ganzen Sachen, das ist schon ein bisschen so dieses Trademark, was so sanft hier etabliert wird, was natürlich, André hat es vorhin schon gesagt, in den späteren Filmen noch viel, viel prägnanter wird. Und Nancy landet dann eben auch im Keller der Schule und überall sind diese heißen, dampfenden Boiler und Maschinen und dazu dieses schrille Quietschen von Freddys Klingen auf den Rohren, was ja auch so ikonisch geworden ist. Und sie befindet sich schon in Gefahr, aber man merkt auch einfach, dass sie sehr clever ist, ne? Sie ist schon sehr schlau, sehr clever. Sie weiß sich zu helfen. Und hier weiß sie, indem sie sich selbst verbrennt am Arm, dass sie wahrscheinlich aufwachen wird, weil sie eben schon feststellt, dass das, was im Traum passiert, hier bei Freddy zur Realität wird. Und dementsprechend weiß sie sich hier zumindest vorerst zu befreien. Aber ich finde diese ganze Schulsequenz, vor allem wie dieser Leichensack mit Tina da weggezogen wird, wow. Also
ja, das ist super.
Das
ja.
ist irre.
Ja. Ja, absolut. Ich finde der Film ist sehr gut da drin. Wenn wir jetzt mal den Vergleich anstellen, was zum Beispiel für mich zumindest eigentlich kein Freitag der 13. Film so richtig geschafft hat, was der erste Halloween noch geschafft hat, halt wirklich mal so Gänsehautmomente zu erzeugen.
Ja.
Da ist der Film sehr gut drin. Da gibt's ein paar. Also ein paar, wo ich immer noch so denk, krass. Das ist auf jeden Fall stark. Und ja, nach die ganze Schulsequenz ist krass.
Ich finde es interessant.
Ich wollte noch mal kurz, sorry.
Ja.
Ist auch nur kurz erwähnt. Ich finde es immer wieder, ich muss immer wieder lachen, wenn Watt vor der Polizei, bevor er festgenommen wird, halt noch wegläuft. Weil ich finde es immer so, er ist halt irgendwie auch offensichtlich so ein bisschen der Trottelcharakter. Aber ja. Es ist halt so dieses, warum, wieso, es wird so selten eigentlich dieses Klischee von jemandem, der vor der Polizei wirklich wegläuft, so lustig dargestellt wie hier, weil er halt einfach irgendwo hinläuft. Ich denke mir so, ach komm. Wieso läufst du denn jetzt weg? Aber
ja,
ich finde es witzig. Vielleicht kann man den Humor nachvollziehen.
Aber ich finde, du hast einen interessanten Punkt gerade genannt, André, was Pascal gesagt hat. Eben diese Gänsehautmomente. Und das stimmt eigentlich vollkommen. Ne? Also bei Freitag der 13. hast du sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Dass du mal so eine Szene hast, wo du sagst, boah, das war jetzt der absolute Wahnsinn. Ne? Das ist schon eben dann der Unterschied eben, dass man hier sieht, dass dieser Horror hier einfach deutlich smarter ist. Ne?
Ja, also vielleicht gerade auch so im ersten Teil, weil Jason noch nicht die etablierte Killermaschine war. und man dann auch so ein bisschen halt, das Rätseln hat, wer ist es, da ist es Whodunit noch dabei. Und da ist es zumindest so ein paar Momente, auch durch die Ego-Perspektive, wo du sagen könntest, geht noch, geht in die Richtung so ein bisschen Gänsehaut erzeugen, aber meistens ist es dann auch schon so, bist du so schnell schon beim Kill, der dann blutig ist und brutal, dass der Gänsehaut-Moment auch schon weg ist und es eher dann um den Slasher-Anteil geht. Und ja, ab dem zweiten Teil, dritten Teil, wenn Jason etabliert ist, dann geht es ja eigentlich nur noch um Hack die, was hast du vorhin gesagt, Pascal?
Wegwerftinis.
Hack die Wegwerftinis kaputt, so, und genau, da existiert es eigentlich nicht, das stimmt.
Eine weitere ikonische Szene ist dann die berühmte Badewannenszene, als Nancy sich in die Wanne legt und um ein bisschen zu entspannen, und sie schläft dabei ein. Und wir sehen dann auch wieder hervorragend getrickst, auch wenn es wahrscheinlich noch einer der simpleren Tricks ist. Aber die Freddys Handschuh quasi zwischen ihren Beinen, auch hier großer sexueller Unterton, zwischen ihren Beinen auftaucht und dann auch noch wieder zurückzieht, weil irgendjemand, ich glaube, ihre Mutter hatte ja noch an die Tür geklopft. Aber später gelingt es ihm dann, Nancy in die Wanne zu ziehen, um sie zu ertränken. Auch wieder eben dieses Spiel mit diesen Traumwelten. Das ist halt so gut. Natürlich kann man auch in der Badewanne ertrinken, aber es wird halt so getan, als wäre das quasi tief wie das Meer sozusagen oder wie so ein Swimmingpool. Und das ist auch richtig gut gemacht, finde ich. Und in der Folge ist es dann so, dass Nancy jetzt eben, wie Pascal vorhin angesprochen hat, versucht, sich zu zwingen, wach zu bleiben. Und dabei soll ihr Glenn, der dann nachts in ihr Zimmer platzt, soll ihr dabei helfen. Übrigens auch, das ist die Szene, auf die Wes Craven später auch in Scream so ein bisschen anspielt, als helf mir mal kurz, der Killer in Scream.
Billy,
genau, in Sydneys Zimmer. Billy,
oh Gott.
Billy in Sydneys Zimmer nachts reinkommt. Das ist so ein bisschen hier eine Anspielung auf Wes Cravens eigenen Filmmoment sozusagen. Und Glenn soll eben aufpassen, während Nancy schläft. Also sie will quasi kontrolliert schlafen. Und Glenn soll aufpassen und dass ihr nichts passiert sozusagen. Und Nancy beginnt dann zu träumen. Und im Traum geht Nancy zum Polizeirevier, wo sich eben Rod befindet, schlafend in der Zelle. Und Nancy muss dann hilflos mit ansehen, wie Freddy mit Rods Leben spielt und sozusagen auch so eine Schlinge um seinen Hals wirft und ein bisschen mit ihm rumspielt. Und dann sieht Freddy das und verfolgt im Traum immer noch Nancy bis nach Hause. Und der Zuschauer stellt fest, dass Glenn offensichtlich eingeschlafen ist und was auch, aber auch wieder so, ich find's realistisch. Ich find's durchaus realistisch, dass er eben nicht wach bleibt, dass er auch irgendwann einschläft. Auch wenn er damit nicht gerade seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellt, aber die hatten eben.
Nee, aber es passt halt hier, weil er es selber noch nicht erlebt hat.
Genau.
Er ist auch noch nicht ganz überzeugt. Er sagt so, ja, ich setz mich jetzt mal hier hin und dann lass ihn mal machen. Und
exakt, es ist echt gut dargestellt. Also es passt einfach hier in diesem Fall zu ihm, auch einfach drehbuchtechnisch. Und zur Rettung kommt diesmal der klingelnde Wecker. Und dennoch hat Nancy das Gefühl, dass das, was sie dort gesehen hat, was dort mit Rod passiert oder passieren könnte, tatsächlich real werden könnte. Und deswegen geht sie mit Glenn zusammen aufs Polizeirevier, um Rod zu retten. Und der wird eben gerade just in diesem Moment sozusagen von Freddy umgebracht. Und sie gehen dann zur Zelle. Der Vater von Nancy lässt sich irgendwann überreden, aber natürlich glauben sie das nicht. Also Freddy erhängt halt Rod, aber für die Cops sieht das natürlich so aus, als ob sich Rod sozusagen aus Schuldgefühl sozusagen oder aus Ausweglosigkeit selbst erhängt hat. Und dennoch finde ich irgendwie, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der brutalste Moment oder visuell brutalste Moment ist, ist es einfach ein unglaublich fieser Moment. Ne? Und das ist eben das, was eben diesen Freddy-Figur, André hat das vorhin, glaube ich, auch so gut beschrieben vorhin, gesagt hat, er ist so humorvoll und auch irgendwie charismatisch. Aber genau das lässt ihn in solchen Szenen umso fieser wirken, finde ich.
Ja, total. Und vor allem tut mir halt hier der
Nancy?
Rod Glenn? Nee. Rod Glenn, Nancy. Rod tut mir halt ja auch so leid, weil er stirbt halt als eins Unschuldiger und trotzdem denken alle nach wie vor, er war's mit dem Mord und er hat eigentlich nichts getan und er stirbt jetzt in der Zelle und trotzdem denkt die Nachhinein jeder, A, er war ein Mörder und B, er hat noch Selbstmord begangen. Rod tut mir in der Szene immer mega leid.
Ja, hat halt auch nicht so wirklich seinen Kampf bekommen, ne?
Nee, gar nicht. Er geht ja recht klanglos. Wie Chris gesagt, er rennt erfolglos weg, wird eingesperrt und dann wird er erhangen. Also es ist schon echt eine traurige Figur eigentlich.
Ja.
Ja. Jetzt kommt eine interessante Szene. die ich im Prinzip eigentlich relativ unnötig finde für den Film an sich, weil er so ein bisschen fremd wirkt von seiner Szenerie. Und das ist eben diese Schlaftherapie oder diese Schlafanalyse, die sich Nancy unterziehen muss. Aber letztendlich ist diese Szene notwendig, weil sie uns darstellt, dass sie nicht nur ihre Verletzungen mitnehmen kann aus der Traumwelt, sondern eben auch Gegenstände, weil sie plötzlich Freddys Hut aus dem Traum mit in die Realität gebracht hat. Und das ist natürlich fürs Finale später sehr wichtig und entscheidend.
Ich mag die Szene trotzdem, weil sie nicht im Rewatch zwar, aber beim ersten Mal hat die auch noch so einen guten What-the-fuck-Faktor. Weil ich finde, damit rechnest du trotzdem nicht. Weil sie, du siehst es ja auch erstmal nicht, sondern sie zieht ihn dann so, also erstmal sowieso, sie liegt da, der Doktor sagt so, ja, ist alles in Ordnung, hat ja hier das, wie nennt man das, dieser Schreiber, womit man die Hirnaktivitäten da, ne, aufzeichnet, ne, und sagt so, ja, ist alles normal, sieht man auf dem PC, auf dem Computer dann auch, ja, wir liegen hier im 2er-3er-Bereich, das ist völlig normal, so ist es bei jedem, und dann siehst du halt, wie das so langsam hochschießt. Und dann sagt der Arzt auch so irgendwie, okay, irgendwie in den Bereichen habe ich noch nie irgendjemanden gesehen, so was ist da los. Und ja, dann fängt Nancy auch schon zu schreien, dann rennt sie halt da rein. Der Arzt will irgendwie schon eine Spritze aufziehen, so wie zu beruhigen. Und dann die Mutter so will sie auch beruhigen. Und dann macht sie halt die Decke so zur Seite und zieht halt diesen Hut heraus. Und ich finde, das ist schon ein geiler What-the-fuck-Moment. Das ist schon irgendwie nice. Und sagt so hier, ja, den habe ich irgendwie mitgenommen. Und alle so, what? Und dann kommt er mit der Spritze, sie drückt ihn noch so weg und schreit ihn an und so. Ich finde, die Szene ist schon echt, die hat echt Energie, die Szene. Und halt mit schönem Überraschungsmoment. Also ich mag die eigentlich.
Ich mag halt auch, dass es, ja, oder was zumindest auch für mich sehr gut funktioniert, ist halt einfach diese, ja, dieses Dilemma, in dem Nancy da halt da gesteckt wird. Das ist ja jetzt auch ein sehr oft ähnlich inszeniertes, wo du halt einfach die Figur hast, die auf der einen Seite diesen Horror erlebt, aber ihr wird halt nicht geglaubt, weil es ist halt natürlich so. Warum sollte man das glauben? Wird jetzt, ne, wird von uns auch niemand jemand anderem glauben. Wahrscheinlich. Und diese, ja, dieser Frust, der sich dann bei ihr verständlicherweise aufbaut und diese Wut, die auch daraus entsteht, die gefällt mir einerseits sehr gut, weil ich mag halt, dass sie, wie Nancy dann halt mehr oder weniger mit der Situation umgeht, dass sie halt nicht daran zerbricht, sondern dass sie halt auch dann erstmal gegen ihre Mutter hauptsächlich, ja, dass sie halt einfach dagegen kämpft und sich nicht davon abbringen lässt, halt zu versuchen, jetzt die Leute zu überzeugen. Und ich meine, dieser Hut ist jetzt ja eigentlich jetzt schon mal nicht der schlechteste Beweis, weil den Zaubertrick kann sich da auch keiner erklären, wie sie das hinbekommen haben soll. Und sonst stimme ich aber auch zu, ja, ich mag die Szene tatsächlich. Ich finde sie auch jetzt noch okay. Chris, ich verstehe, dass du sagst, das ist ein bisschen.
Also ich meine tatsächlich jetzt, ich meine einfach nur dieser Aufenthalt in dieser quasi dort im Krankenhaus. Ja. Gar nicht mal den Traum, den sie dort hat. Den finde ich auch cool.
Mhm. Ja, ja, ich finde auch, es wirkt ein bisschen, ja, wie sagt man, fremd so zum restlichen Film. Auch dass die Mutter das halt so schnell dann da irgendwie hingedeichselt hat und dass das alles so klar geht.
Es wirkt vielleicht auch ein bisschen aus dem Zusammenhang einfach gerissen sozusagen, weil auch später nicht mehr so wirklich darauf eingegangen wird und vorher auch nicht so. Ich glaube, es ist so eine Szene, die zumindest, also das Setting, was einfach nur dazu dient, um diesen Plot-Device sozusagen einzuführen, aber trotzdem, der Traum ist natürlich trotzdem auf jeden Fall cool. Und er führt ja letztendlich auch dahin und zu einer der, wie ich finde, vielleicht nicht gerade spektakulärsten, aber doch wichtigsten und interessantesten Szenen. Und das ist so ein bisschen der Reveal, als Nancy von der Schule nach Hause kommt und die sieht, dass ihre Mutter hat alles zu Hause verbarrikadieren lassen, die ganzen Fenster und die Türen. Und Nancys Mutter ihr eben abends von Fred Krueger erzählt und den Leuten aus der Elm Street, die damals Selbstjustiz an den Kindermörder Fred Krueger verübt haben. Und das ist, finde ich, auch so im Prinzip fast das Erschreckendste an dem Film eben, dass hier das so weit getrieben wurde, dass die Eltern eben zu Mördern wurden, weil was anderes sind sie letztendlich nicht. Zwar von der Justiz allein gelassen, aber sie nehmen eben das Gesetz selbst in die Hand und entledigen sich eben dieses Mörders, der dort die unschuldigen Kinder sozusagen in den Tod gerissen hat. Und der Film spielt eben damit, dass man merkt halt sofort, das haben wir ja schon in ganz am Anfang gemerkt in der Szene, als die Eltern so unglaubwürdig waren, ach, das ist doch alles Quatsch und so. Du merkst einfach, dass sie so eine Schuld mit sich tragen, dass sie dort eben damals was getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, auch wenn es zum Schutz der Kinder war. Und eben diese Schuld springt halt in den Träumen auf die Kinder sozusagen, auf die nächste Generation über, die letztendlich dafür büßen müssen, für das, was die Eltern getan haben. Und das ist natürlich, also man kann da, ich habe doch ein paar Texte gelesen, die da so ein bisschen so eine, auch wieder so eine Vietnamkriegsverarbeitung drin spüren, kann man durchaus so sehen. Aber generell finde ich, das ist das einfach sehr beeindruckend, weil es eben das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass der Film eben deutlich intellektueller und auch erzählerisch weiter ist als eben der Großteil aller anderen Slasher, die wir so kennen, besprochen haben oder noch besprechen werden, ne, André?
Ja, absolut. Gehe ich komplett konform. Kann ich unterschreiben.
Ich frage mich halt, was meint ihr, ob es, also, ist da, glaubt ihr, dass Wes Craven da wirklich jetzt noch eine Botschaft und eine Moral drin versucht zu verstecken, oder ist das nur ein cleverer Aufhänger, mit dem man so nicht gerechnet hat und einfach nur ein interessanter Twist? Ich meine, natürlich wahrscheinlich Interpretation und Texte findet man in alle Richtungen.
Also ich finde, es gibt ihm einfach mehr Bedeutung sozusagen. Also einfach, es ist eben nicht nur dieser Killer, der da so ein bisschen lustig sich macht über die Kids und sie abmeuchelt, sondern es gibt eben auch so eine tragische Komponente, die eben auch diese Schuldfrage so stellt. Natürlich ist Freddy Krueger ein Kindermörder. In der ursprünglichen Fassung sollte er ja auch ein Kinderschänder sein, aber es wurde irgendwie, weil es damals wohl in den, also in Kalifornien selbst irgendwie so ein paar Fälle gab und man wollte da jetzt keine Verbindung zu aufbauen. Aber er ist natürlich ein Verbrecher, er ist ein Mörder und der gehört verurteilt. Aber wenn die Justiz nicht zusteht, das ist halt wieder das übliche Thema. Selbstjustiz, ist denn das Handeln, was die Eltern gemacht haben, irgendwie, ist es verständlich, ist es nachvollziehbar? Ich würde sagen, ja, aber ist es richtig? Natürlich nein, und ich mag das, wie der Film damit spielt, und das erwartet man halt in so einem Slasher zu diesem Zeitpunkt einfach nicht.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Definitiv. Ich denke auch mal, das ist, also wenn Wes Craven da, ja, also wenn er damit was aussagen wollte, dann denke ich halt auch das, dass halt die Selbstjustiz, wo natürlich jetzt halt auch das schon so hingedreht ist, dass eigentlich die Eltern, ich meine, so viele andere Möglichkeiten hatten sie offensichtlich auch nicht. So, sie hätten ihn im Keller einsperren können, damit er halt nichts mehr tut. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, sie sagt ja auch, ne, es war ja auch ein Justizfehler, wodurch er freigekommen ist. Und das ist ja auch nochmal eine Ebene, die er aufmacht. Also da kritisiert er so eigentlich sogar das Rechtssystem. Und ja, weil es eben dann keine Lösung mehr gab, haben sie gesagt, die gepeinigten Eltern quasi haben die Sachen in die eigene Hand genommen. Und das ist ja wieder die Krux des Ganzen. Gerade also im ersten Teil finde ich halt, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, wiederholt, ist es halt noch gar nicht so krass, dass du Freddy Krueger so abfeierst. So, weil er schon einfach auch eine eklige Figur ist.
Total.
Plus du erfährst ja dann eben, was er früher als Mensch getan hat, plus dann ist es ja noch ekliger. Und dann wird er schon sehr verabscheuungswürdig und dann ist es ja wieder der Gag an der ganzen Nummer, dass er dann im Laufe der Serie zur Pop-Ikone wurde, als eigentlich Kindermörder, grauenvolle Figur irgendwie im ersten Teil, dass er die etabliert wird, ist dann trotzdem über das hinausgewachsen und zum Kult geworden und Leute finden ihn halt nice, so. Das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte.
Ja, ja. Total. Nancy kommt dann auf die Idee, ach so, übrigens noch eine kleine Anspielung, der Name ist natürlich kein Zufall bei Wes Craven, wer sich so ein bisschen auskennt, André hat ja auch damals, glaube ich, du hast ja auch David Hess, hast du ihn damals interviewt oder getroffen, gesehen, wie war das?
Ja, gleich? Interviewt, ja.
Interviewt, genau, und er hat ja damals in dem Wes Craven Film Last House on the Left eben den Schurken Krug gespielt.
Krug Stillo. Ja.
Genau, und die Namensverwandtheit zu Freddy Krueger ist tatsächlich gegeben, weil das immer alles Anspielungen darauf sind, auf eine Person, die quasi Wes Craven in der Kindheit gebullied hat, beziehungsweise von der er gebullied wurde, gemobbt wurde, und er hat das damit immer so ein bisschen verarbeiten wollen, dass seine Schurken immer auf diesen Namen lauschen, hören. Nancy hat jetzt die Idee, dass sie Krueger doch aus dem Traum mit in die Realität bringen kann, und deshalb soll, ja, weiß ich nicht, ob das eine richtige Idee war, deshalb soll Glenn um Mitternacht rüberkommen, um mir wieder zu helfen, aber natürlich schläft Glenn die Trantüte wieder ein vor dem Fernseher und Freddy taucht auf und in einer beeindruckenden Szene, auch wieder tricktechnisch überragend gemacht, zieht Freddy Glenn ins Bett, um ihn als gigantische Blutfontäne wieder auszuspucken. Auch eine absolut legendäre Szene. Aber auch, finde ich, der Spannungsaufbau ist einfach auch sehr gut, weil die Szene spielt halt schon damit, dass wir irgendwie wissen, okay, das wird irgendwie nichts mit Glenn. Der schläft halt wieder ein und dass dann die Mutter auch noch den Fernseher, glaube ich, ausmacht und das Telefonat von Nancy wird dann von dem Vater von Glenn auch noch abgeblockt und so weiter. Und es ist immer so bei, man fiebert mit und hofft irgendwie, dass es trotzdem noch irgendjemand ihr zu Hilfe kommen kann. Aber letztendlich stirbt Glenn auch hier durch Freddy Krueger. Aber auch wieder eine fantastische Sequenz, finde ich, Pascal.
Ja, absolut. Also, du hast ja schon Trantüte genannt. Ja, wenn man drüber nachdenkt, Glenn ist erschreckend nutzlos für alles, was hier damit zu tun hat, irgendwie Freddy Krueger das Handwerk zu legen. Er trägt da nicht viel bei, außer vielleicht mal hier und da moralische Unterstützung zu liefern. Aber trotzdem ist dann halt der Aufbau dahingehend, wie er dann von Freddy umgebracht wird, er ist schon stark. Also es ist auch einfach alles so. Es ist irgendwie so eine liebevolle Szene, auch einfach das Zimmer von ihm da, ja, es geht ja dann doch verhältnismäßig lang, wie wir sehen, wie er dann da halt erst telefoniert.
Diese portable Fernseher, ne?
Ja, das ist auch so ein geiles 80er-Gadget einfach.
Generation MTV halt, beginnt.
Ja, wo man heute das Tablet oder vielleicht noch das Notebook irgendwie auf dem Bett liegen hat, einfach diesen kleinen Röhrenfernseher, das ist schon toll. Ja, dann da sprudelt dann halt auch wieder so der 80er-Flair auch einfach aus dem Film raus. Ich meine, schon das Outfit von Johnny Depp ist da ja ikonisch, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Es ist sehr 80s und der Killer am Anfang, am Ende ist dann auch grandios. Ich muss jetzt gerade mal für mich, könnt ihr mir mal wieder helfen, die Reihenfolge zusammenkriegen, weil noch so eine Gänsehaut-Szene, die ich hatte, aber vielleicht kommt die jetzt auch erst, ist die, wenn dann Nancy schon wieder halb im Traum ist und denkt, sie kann jetzt noch Glenn anrufen und dann klingelt das Telefon, aber wenn kein Kabel mehr dran ist. War das jetzt schon
das, in diesem Moment? Nee, das ist in dem Moment, das ist quasi, ja. Sie ruft bei Glenn an, der Vater legt dann auf und legt den Hörer daneben, sie ruft wieder an, dann ist besetzt, sie rastet aus, reißt am Telefon, merkt, sie hat quasi die Kordel abgerissen, denkt sich, oh fuck, schmeißt es aufs Bett und dann klingelt es wieder. Und da sind wir jetzt bei dem Moment, wo ein Kontinuitäts- beziehungsweise ein Regelbrecher kommt. Denn dann kommt diese legendäre Szene auch mit dem Freddy-Phone.
Ja.
Und das ist eigentlich Quatsch in dem Moment, weil sie eigentlich nicht schläft.
Ja, stimmt.
Ja. Das ist halt ein Thema, was ich lass uns gleich darüber reden. Wenn wir das Ende mit einbauen können in diese Diskussion, wie da die Kontinuität und das Regelbrechen aussieht.
Ich wollte auch nur erwähnen, dass das halt, es ist jetzt eigentlich der billigste Trick, den der Film irgendwie aus dem Ärmel zieht, um hier halt irgendwie Grusel zu erzeugen. Aber für mich in diesem Film funktioniert einfach dieses getrennte Telefon klingelt, ist vielleicht auch einfach, wie es inszeniert ist. Ich habe wieder Gänsehaut bekommen. Frag mich gar nicht mal, warum. Es ist jetzt irgendwie nicht der gruseligste Moment. Dürfte man zumindest erwarten, aber ich find's immer wieder unheimlich. Wahrscheinlich einfach, weil man diese Realisierung, okay, Freddy ist da. So, das ist einfach, er ist jetzt auch wieder da. Das ist, glaube ich, das, was es da so gruselig für mich macht.
Ja.
Das war's, genau.
Genau. Kommen wir zum Showdown. Nancy bereitet sich für den Showdown vor und präpariert im besten Home Alone-Style das Haus mit Fallen. Und stellt sich dann auch im Wecker mit dem Ziel, genau dann Krueger in den Arm zu haben, um ihn in die echte Welt zu ziehen. Und das klappt auch. Und es ist eben parallel, das ist auch wieder ein schöner Spannungsmoment oder einfach eine spannende Sequenz, weil eben parallel die Polizei dort gerade den Tatort untersucht von eben Glenn. Und Nancy eben zeitgleich gegen Krueger kämpft und sie natürlich auch Unterstützung von ihrem Vater haben will. Und der glaubt natürlich wieder erst keiner, sagt, komm, ja, machen wir später und so. Wird wieder so ein bisschen abgecancelt. Und sie kämpft dann sozusagen mit ihm, hat ihn rübergeholt und steckt dann auch alles in Band. Sozusagen krasses Stunt übrigens von dem Stuntman, der dort Robert Englund dubelt, unten im Keller. Ich bin ja sowieso immer, also ich will nicht sagen Fan, weil letztendlich begeben sich auch diese Stuntleute irgendwie in Gefahr. Das ist ja auch schon ein paar Mal schief gegangen. Aber ich finde, das ist immer so ein ganz beeindruckender Stunt, einfach den Mut auch zu haben, sich da in Band stecken zu lassen. Das ist natürlich alles unter Sicherheitsbedingungen und so weiter. Aber ich finde, das sieht einfach krass aus, wenn wirklich dort ein Stuntman in Flammen steckt und nicht irgendwie CGI-Flammen oder sowas, die ja damals eh nicht möglich waren.
Ist aber leider auch immer wieder die lustigste Szene im Film. weil in der Brandszene, wo er brennt, die Treppe wieder hochläuft und so, da spielt Craven auch mit Slow Motions. Und du siehst halt leider, dass es halt einfach nicht Robert Englund ist, weil der, und das ist jetzt kein Shaming, der Stuntman hat halt ein bisschen mehr auf den Rippen. Der ist ziemlich bullig und selbst die Maske ist eine andere. Und das sieht einfach aus, als ob einfach Freddy Krueger in der Szene einfach super fett ist.
So. Ich glaube, das ist die Schutzkleidung, ne?
Einfach wahrscheinlich, genau. Und aber die Maske ist halt wirklich, er ist ja sonst wirklich sehr drahtig. Und da ist er einfach wirklich, er hat so einen Ballonkopf und der Körper. Das sieht einfach aus wie in dem, wie gesagt, kein Shaming jetzt hier, ne? Das ist wirklich, das sieht einfach aus wie in diesem Rammstein-Video von Ich habe keine Lust, wo sie diese Fettsuits anhaben. Und dann genau da macht er halt dann eine Slow Motion. Das ist leider jedes Mal, wo ich leider lachen. Das ist, weil man es halt wirklich sieht, ja.
Nancy's Dad schafft es dann doch, ins Haus zu kommen, um Nancy zu unterstützen. Und dennoch können sie beide es nicht verhindern, dass Nancy's Mom auch noch von Krueger getötet wird dort auf dem Bett und auch so reingezogen wird wie in so einem Sarg quasi. Und und da, um schon mal auf diese Diskussion gleich hineinzuleiten, da gibt es dann halt auch diese merkwürdige Szene, in der Nancy so ganz trocken und souverän zu ihrem Dad, die haben wohl gemerkt, beide gerade gesehen, wie Krueger Frau beziehungsweise Mutter umgebracht haben und sie dann einfach so sagt, ach, Dad, geh doch schon mal runter, ich komme gleich nach. Und das ist irgendwie sehr weird, weil A ist gerade wirklich die Bezugsperson der beiden gerade gestorben und getötet worden und irgendwie sind die Reaktionen darauf nicht so ganz sauber. Auf jeden Fall kann Nancy Freddy am Ende besiegen und alles wird scheinbar gut und dann gibt's eben noch den Cliffhanger, auf den wir, den sollten wir jetzt noch gleich erwähnen, es ist hellig der Tag, Nancy's Mutter lebt, Nancy lebt, alle leben wieder und fahren zur Schule und Freddy taucht dann quasi nochmal auf und zieht Nancy's Mutter doch nochmal in den Tod sozusagen.
Durch die Fensterklappe.
Durch die Fensterklappe.
Bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz, ich will noch eine Sache sagen. Und zwar, weil du bist jetzt so schnell dann doch zum Ende gesprungen. Ich wollte noch kurz sagen, ich hasse diesen Polizisten, den Kollegen vom Vater. Ja. Der halt auf der Straße Wache schiebt. Und Nancy ruft halt 20 Mal aus dem Haus raus, braucht Hilfe. Und er so guckt halt wie so ein Kartoffeleimer, so, das ist wohl diese irre Tochter, die hinter Sicherheits, halt verbarrikadierten Fenstern sitzt. Auf die muss ich ja eh nicht hören. Wo ich mir denke, wie du gerade gesagt hast, Digga, hinter dir ist gerade ein Mord passiert im Haus. Ja. Wenn gegenüber jemand nach Hilfe schreit, solltest du als fucking Polizist vielleicht nachgucken, du Affe. Das sagt mich jedes Mal, ich hasse diesen Polizisten. So, das wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja, das ist aber generell auch, ich meine, auch der Vater ist ja da noch im Haus, während der Kartoffelpolizist da vorne steht. Und es ist halt so richtig glaubwürdig. Das ist auch, wenn ich irgendwo eine Kritik anbringe, dann ist es halt so manchmal das Verhalten, gerade jetzt hier in diesem Finale von halt generell da dieser Polizeiabteilung, es ist jetzt das dritte Kind, das krass brutal stirbt. So, der vermeintliche Mörder kann es nicht gewesen sein. Und die Tochter dreht halt jetzt auch schon seit Tagen am Rad und ist halt offensichtlich irgendwie mit all diesen Leuten verbandelt. Wenn du mitbekommst, dass dann der Freund, beste Freund oder Partner, wie auch immer, von deiner Tochter dann jetzt auch schon wieder Mörder ist. Und auf der anderen Straßenseite wohnt deine Tochter. Dann ist das Erste, was du machst, ist, du schickst zwei Polizisten da und stellst dir an die Seite von ihr, dass ihr nichts passiert. So, das ist, da stimme ich dir zu, dass es irgendwie, da ist. Und dann noch in Kombination mit dem, was Chris gesagt hat, mit diesem auch seltsamen Dialog zwischen den beiden, da schwimmt der Film so ein bisschen in der Glaubwürdigkeit leider. Aber das ist einer der wenigen Kritikpunkte.
Pass auf, und das ist jetzt der Punkt. Und ich bin ganz ehrlich, egal, was ihr jetzt sagt, vielleicht oute ich mich jetzt auch als Dummi, aber ich habe das immer so verstanden, die ganze Zeit, all die Jahre, dass das in der Realität spielt, das Finale.
Ja.
Aber das ist scheinbar nicht so. Denn wenn man auch, denkt einfach mal, alles das, was wir jetzt eben erzählt haben, stellt euch mal vor, das ist auch die Traumebene, die einfach von Krueger so realistisch wie möglich gehalten wurde. Dass eben Nancy nicht merkt, dass sie immer noch im Traum ist. Ich weiß, da spricht eine Sache dagegen, und das ist nämlich die Kraft von Freddy Krueger, die ja in der Realität ein bisschen nachlässt im Gegensatz zur Traumwelt. Aber irgendwie macht das Sinn. Und es scheint tatsächlich auch die Auflösung des Finales zu sein. Das ist einfach, das passt natürlich vielleicht in der Kontinuität wieder mit Teil 3 nicht so ganz, aber der gibt's ja hier an dieser Stelle einfach noch gar nicht. Und das soll ein Traumszenario sein. Das ganze Finale spielt komplett im Traum. Was natürlich auch erklärt, warum sollte Freddy Krüger die Mutter so töten können in der Realität? Mit diesem in ins Bett hineinziehen und so weiter.
Dass sie da so Undertaker-mäßig runterfährt.
Ja, das macht doch absolut null Sinn. Das erklärt wiederum auch die Reaktionen. Also, oder was heißt, erklärt sie nicht, aber sie werden dadurch entschuldigt.
Dass ja, wohl, klar, das macht vollkommen recht, klar. Das wird ja wirklich Sinn machen dann, also wenn man das so auslegt, weil, keine Ahnung.
Das erklärt nämlich Traum, auch den Traum, Polizisten vor der Tür.
Genau, wollte ich gerade sagen, im Traum kannst du ja nicht wegrennen und wenn ein böser Hund kommt oder so, weil du auf der Stelle läufst oder so. Und hier kriegst du keine Hilfe, weil der Polizist halt einfach nicht reagiert oder irgendjemand nicht reagiert. Ja, okay, das macht sogar Sinn, wow.
Aber ist das jetzt so der Fan-Konsens oder?
Ja, es ist scheinbar der Konsens, aber es gibt immer noch, also es wird quasi, ungeklärt gelassen. Es gibt quasi beide Erklärungen, aber diese macht scheinbar mehr Sinn. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Also es passt halt, weil der Film eben seine eigenen Regeln teilweise ein bisschen bricht, eben im Finale, machen eben beide Auflösungen Sinn. Aber ich finde, die Ungereimtheiten sind weniger, wenn man dieses Finale als Traum wahrnimmt.
Ja, wobei ich jetzt aus meinem Bauch heraus würde ich sagen,
was dann eben auch das Ende wiederum erklärt, weil es ja halt auch im Traum ist sozusagen. Also ja, der Film geht gar nicht mehr raus aus dem, also Nancy kommt quasi aus der Traumwelt ab dem Moment gar nicht mehr raus.
Ja, das stimmt. Ich finde, also so jetzt mein Bauchverständnis so, oder wie ich es jetzt einfach verstehe, ist die Ungereimtheiten, die wir haben, auch wenn es schmerzt, die sind meiner Meinung nach dann halt eher wahrscheinlich der Produktion, dem Drehbuch und dem Schnitt geschuldet und weniger durchdacht. Also ich glaube nicht, also du hast ja auch gesagt, in beiden Theorien gäbe es Ungereimtheiten. Das heißt, irgendwo ist da eh etwas nicht komplett hundertprozentig durchdacht worden. Aber ich glaube, auch wenn es jetzt der Konsens der Fans ist, werde ich mit Sicherheit
nochmal machen. Pass auf, diese angehängte Szene mit der Autofahrt und mit der Mutter, die dann da reingezogen wird, da sind eben nur die Personen zu sehen, die eben tot sind. Wenn man das nach dieser wahrnimmt. Und damit will der Film, weil die wirkt halt ein bisschen unnötig, die Szene, weil
Darf ich mal sagen, wie ich die Szene immer gesehen habe?
Ja, warte sofort. Und ich finde, gerade diese letzte Szene will dem Zuschauer, also natürlich jetzt nur, wo man es weiß, sagt dem Zuschauer nochmal, Leute, das war die ganze Zeit ein Traum. Es gibt hier keine Realität mehr. Aber bitte, was wolltest du sagen?
Ich habe die Szene, also ich habe immer eigentlich so das für mich wahrgenommen, dass sich über diese Endszene keine Gedanken gemacht wurde seitens der Filmemacher.
Ich auch.
Sondern die war einfach als Gag gedacht, mehr oder
weniger. Ja, so dieses typische Freddy Krüger lebt noch, es geht weiter, so Ankündigungssequel.
Also das macht für mich irgendwie auch trotzdem, also wie gesagt, wir kriegen die Auflösung wahrscheinlich eh nicht, außer irgendwer sagt posthum nochmal ein Producer und das war so und so gedacht, würde aber nicht passieren, denke ich mal. Aber vielleicht gab es auch wirklich, vielleicht gibt es gar keine Auflösung. Vielleicht wirklich haben die damals einfach drauf losgedreht und.
Also es wurden drei Enden gedreht vom Film. Und es gab dann auch Test-Screenings, wo am Ende sich dann dafür eins entschieden wurde. Also, und die Produzenten waren halt auch, was ich gelesen habe, ist halt, dass Wes Craven eigentlich ein Happy End haben wollte. Und die Produzenten halt damals schon smart genug waren, zu sagen, nee, aber lass mal ein Ende mit einem Cliffhanger machen, mit einem Sequel. Mit der Chance auf ein Sequel.
Also dass es halt auf jeden Fall am Ende nicht echt ist, ist mir halt sofort klar, wenn die Mutter da steht, weil wir haben gerade gesehen, wie sie gestorben ist. Deswegen war für mich immer klar, dass dieses Ende halt irgendwie ein Traum von Nancy ist, aber quasi für mich war das immer so, es ist ein Traum von ihr, wo sie quasi gerade das, was sie im Film erlebt hat, kurz Revue passieren lässt, deswegen sind auch alle da, die tot sind. Und man sieht aber nur halt am Ende quasi nicht, wie sie aufwacht. So für mich, so habe ich es immer interpretiert halt.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Halt so ein Traum, wo man erst denkt, ach, jetzt hat sie quasi wieder einen schönen Traum. Und dann halt, was wir auch noch nicht erwähnt haben, glaube ich, das. Genau, was auch cool, das Auto, ich finde es cool.
Ja, mega.
Wenn halt das Verdeck zugeht und das Verdeck ist einfach halt rot.
Ja, haben wir die Farben von Freddy's Pulli. Ja.
Das ist auch Gänsehaut. Aber ja, ich werde irgendwann noch mal schauen und noch mal jetzt ganz dediziert drauf achten, Chris. Für mich ist trotzdem dieser Showdown spielt irgendwo so in der Realität, wie ich es jetzt verstanden habe, ab dem Moment, wo sie halt
mit ihm dann wieder da ist. Und ja, und dann ist es einfach.
Aber auch diese Feuer, also Freddy, wenn er doch in Flammen ist, hinterlässt doch auch diese Fußabtritte, diese flammenden. Auch ja, das macht in der Realität ja keinen Sinn.
Nein, aber es ergibt ja auch gar keinen Sinn, dass überhaupt irgendwas aus dem Traum in der Realität ist.
Genau, er ist ja auch kein Mensch, genau.
Ja, genau. Ab dem Punkt muss man dann halt auch sagen, verlässt der Film dann halt, ich meine, eigentlich verlässt der Film schon viel früher.
Wenn man das so vor allem erklärt, dann würde auch dieser ganze mit dem Hut das einführen, dass man sagt, aus dem Traum mit rausnehmen, wäre es voll egal. Weil wenn er es ein Traum wäre.
Plan kann sie ja trotzdem machen, das ist ja dann umso fieser, ich finde, das Ende ist umso fieser, wenn man dann danach, das war auch ein Traum und sie hat es gar nicht geschafft. Also, ich stell's mal, lassen wir es mal. Und
ja, aber es ist ein netter Gedanke, ja.
Ja, als Diskussionspunkt, als Anreiz fürs nächste Mal schauen. Wie gesagt, ich war ja auch nie, aber ich habe das so gelesen und dachte so, okay, das macht irgendwie auch total Sinn. Also es macht meines irgendwie Sinn, da man eben die Sachen berücksichtigt, die dann eben keinen Sinn machen in dem Fall. Ja,
das stimmt. Ich hab auch noch einen Erbsenzähler-Kommentar.
Ja.
Und der ist mir tatsächlich jetzt bei diesem Mal zum ersten Mal aufgefallen. Das ist ja das Typische, wenn du den Film dann zum x-ten Mal guckst, dass du dann auf Sachen achtest, auf die sonst niemand achtet. Oder du überhaupt, die eigentlich auch völlig egal sind. Aber ist mir trotzdem aufgefallen, in der Nacht dann, als Nancy dann diese Home-Alone-Szene hat, ne, als sie anfängt, diese Fallen zu bauen, was auch so wieder so ein bisschen random ist im Film, muss man ja auch mal sagen. Mhm. Da ist mir noch aufgefallen, dass das ganze Zeitgefüge um Mitternacht rum gar keinen Sinn macht in dem Film. Denn sie sagt halt irgendwie Glenn sagt sie halt so, ja, Mitternacht, ne, will ich ja hier, ne, pennen und so, und um Mitternacht ziehen wir hier unseren Plan durch. Ich glaube, als sie dann irgendwie letztes Mal mit ihm spricht, sind es, glaube ich, 23:45 schon, als er noch den Fernseher dann ausmacht und dann halt einschläft und getötet wird. So, dann muss halt die Polizei kommen, der Mord muss entdeckt werden, das ist Trubel, da müssen schon locker, also mindestens mal 15 Minuten vergangen sein, wenn nicht eigentlich mehr. Dann, ja, Gespräch mit dem, zwischen Nancy und ihrem Vater, dann halt führt sie dann doch ihren Plan durch, beziehungsweise dann fängt sie an zu präparieren und fängt das an, diese Fallen zu bauen mit dem Vorschlaghammer und dieser Glühbirne und so weiter, diese Plansequenz. Und als sie dann schlafen geht, ist 23:40. Also zwischen der letzten Gespräch zwischen Nancy und Glenn und sie schläft wieder ein und los geht's in den Endkampf sind halt irgendwie 40 Minuten vergangen, 35-40 Minuten. Kommt halt hinten und vorne nicht hin. Aber wie gesagt, Erbsenzählerei.
Aber ich finde gerade, dass, gebe ich dir vollkommen recht, aber du bringst mich dann auch nochmal auf den Gedanken, dass ich finde, dass das so ein bisschen, also der Film ist ja jetzt, also klar, er hat schon natürlich einen Unterhaltungswert, aber er ist ja schon sehr düster und auch sehr dramatisch und in gewisser Weise ja auch ein bisschen traurig so, weil es passieren ja auch schlimme Dinge in dem Film und sie werden ja jetzt auch nicht jetzt lustig oder so dargestellt oder als humorvoll. Aber ich finde, dass in dem Moment, als Nancy so ein bisschen der Sache auf die Schliche kommt, wie sie Freddy bekämpfen kann und wie sie das auch vorbereitet und wie sie sich dann auch gegen ihn wehrt und gegen ihn kämpft und ihre Figur als nicht so hilflos darstellt oder dargestellt bekommt, da macht der Film dann auch richtig Spaß, finde ich. Das wollte ich noch.
Absolut. Sagen. Ja, ja. Mhm. Das stimmt.
Auf jeden Fall.
Und runden wir das Ganze ab, würde ich sagen. Heute darf anfangen Pascal, weil Pascal zuletzt immer zum Schluss dran war.
Ja, vielen Dank. Nightmare on Elm Street. Wir haben jetzt schon viel drüber gesagt. Wir haben, ich glaube, wir sind jetzt auch, sag ich mal, so bis zum Showdown auch mit der Kritik bisher relativ milde gewesen, beziehungsweise so viel gab es da nicht. Für mich gibt es da auch nicht so viel. Ich habe jetzt, wir haben es eben gesagt, oder beziehungsweise ich habe es auch gesagt, ich finde schon, dass der Film, man merkt eben ein bisschen an, dass er zum Ende hin nicht alles so, da geht greift nicht mehr jedes Puzzlestück so perfekt ins nächste, wie es optimal wäre. Das ist aber tatsächlich fast zu vernachlässigen, weil der Film halt im Showdown halt trotzdem so unterhaltsam ist, einfach durch das, was passiert, dass dann halt sowas wie, was André eben erwähnt hat, was einem dann halt auch natürlich eigentlich erst auffällt, wenn man halt den Film halt schon oft gesehen hat und irgendwann mal drauf achtet, dass das dann halt nicht großartig ins Gewicht schlägt. Das ist dann halt meiner Meinung nach zu vernachlässigen, zumindest mindert das nie meine Unterhaltung. Und ansonsten kann ich den Film eigentlich von vorne bis hinten nur loben, lobpreisen. Ich mag ihn sehr. Ich finde, er ist ein extrem außergewöhnlicher Slasher. Er hat 1984 dann, wie du es gesagt hast, halt zu einem Zeitpunkt, wo sich das Genre schon fast wieder ausgelaufen hat, wo das ja sich wahrscheinlich schon, ich war halt nicht dabei, aber sich vermutlich schon so angefühlt hat, als wäre es auserzählt. Kam halt Wes Craven nochmal um die Ecke und hat einfach nochmal gezeigt, dass mit man ein bisschen Kreativität, mit ein paar coolen Ideen und ein paar coolen Designs, einem geschickten Drehbuch nochmal was richtig Frisches erschaffen kann, was dann halt ja auch nochmal so ein, nochmal ein komplett neues Slasher-Franchise aus dem Boden gestampft hat. Und das ist einfach unfassbar beeindruckend. Und auch, ja, einfach ein grandioser Film. Ich, ja, hab, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich liebe den Film sehr. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehen kann. Ich werde ihn noch des Öfteren sehen. Jetzt nochmal natürlich, wahrscheinlich nochmal früher als ursprünglich gedacht, einfach weil mich jetzt auch die Theorie, die Christa eben ins Feld geführt hat, die interessiert mich doch jetzt sehr, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf achten. Ja, ich gebe dem Film, ich bin da, Halloween, Scream, Nightmare on Elm Street, das sind für mich meine 5 von 10 Sterne, 5 von 10, Gott, 5 Sterne-Filme.
Das sind meine okay. Mittelmäßigen.
Ja, genau. Ja, sind halt komplett durchschnittlich und ich würde die auch nicht empfehlen. Nein, Quatsch. Ist halt für mich einer der ganz großen. Ich gebe dem 5 von 5 Sternen und ja, das ist mein Fazit.
Ja, ich gehe da komplett mit. Also natürlich erstmal aus ikonischer Sicht, natürlich ist es einfach einer der 4 großen Horror-Popkultur Gesichter in Leatherface, Michael Myers, Jason und eben Freddy Krueger. Aber das ist ein Film, der einen auch noch so vielen Jahren kaum so sehr mitnimmt wie ein anderer. Also nee, der ihn immer noch so sehr mitnimmt, wie es kaum ein anderer tut, nachdem man ihn eben schon so oft gesehen hat. Es ist sehr nervenraubend, es ist auch sehr terrorisierend. Allein dieses Quietschen und Knarzen von Freddys Handschuh und es hat sich alles so eingeprägt und eingebrannt in den Kopf eines jeden Horrorfans und ich mag es einfach, wie Wes Craven seine Figuren ernst nimmt, wie er das eben auch später in Scream getan hat. So hat er es hier auch schon getan. Er schafft identifikationswürdige Charaktere. Er bleibt irgendwie in seinem, natürlich in seinem Fantasy-Kosmos, den der Film ja durchaus mit sich bringt, schafft es aber irgendwie, diese Welt realistisch zu halten. Das heißt, man kann das nachvollziehen, diese Eltern, die einem einfach nicht glauben wollen. Man kann sich mit Nancy identifizieren. Es ist auch wieder so, es passt halt einfach, ne? Es ist dieses Coming-of-Age-Gefühl, dieses Erwachsenwerden, was dort eine Rolle spielt. Hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen können, aber ich finde, das ist schon für so eine Art Film, macht Craven das schon ziemlich gut. Auch diese Rebellion gegenüber den Eltern dieser Welt, das passt alles. Und dann ist diese Atmosphäre, es ist unglaublich gruselig, der Film. Er hat sehr viele fiese Momente, bitterböse Momente, was natürlich eben auch in diesem charismatischen Antagonisten liegt. Und seine Art der Gewaltausübung und seine Auswirkungen in die Realität und so weiter, ist einfach so gut gemacht. Auch wie Craven diese Traumwelten ausschöpft, das haben seine Nachfolger später natürlich auch gemacht und teilweise sogar noch auf die Spitze getrieben, vielleicht sogar teilweise noch besser gemacht, also jetzt rein auf die Setpieces, diese Traumwelten bezogen. Das macht richtig gut und man fiebert mit den Opfern mit, man spürt die Hilflosigkeit, das ist richtig gut. Und dann dazu eben diese legendären Splatter-Szenen. Ich finde, ich kann das jetzt nicht genau belegen, aber ich stelle einfach mal die Theorie auf, dass das auch einer der ersten Horrorfilme ist, die so viel Wert auch auf Tricktechnik legen, ne? So auf spektakuläre Effekte. Also natürlich haben andere Filme auch schon so eine Spezialeffekte, aber die sind ja hier wirklich spektakulär, ne? Allein diese Todessequenz von Tina oder von Glenn, das sind einfach spektakuläre Szenen, spektakuläre Momente, die man nicht vergisst. Und die sind tricktechnisch hervorragend gemacht, großartig gemacht und ja, von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Sekunde, ein epischer Horrorfilm. Kann ich nichts dran aussetzen, gehe ich vollkommen mit. Slasher-Klassiker. 5 von 5. André.
Wieso hast du jetzt auf einen hoch, also noch um eins, ein halbes hochgewertet? Weil deine alte Letterboxd-Wertung war ja 4,5.
Ja, ich habe jetzt einfach nichts auszusetzen gehabt mehr. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum es ein bisschen weniger war. Aber für mich ist das ein perfekter Film tatsächlich. Der ist super gepaced auch, also das ist einfach keine Sekunde zu viel. Der ist einfach komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhaltsam, spannend und technisch. Also vor allem, vielleicht weil ich jetzt einfach auch noch mal so beeindruckt war von der Technik hinter dem Film, ne? Diese ganzen
Spezialeffekte. Oder weil du dir vielleicht gerade noch was offen gehalten hast, weil du, wie du gerade sagst, ein paar Nachfolger haben tatsächlich ja noch mal diese ganze Traumidee noch mal deutlich ich würde sagen, ausgereifter, aber natürlich auf die Spitze getrieben oder beziehungsweise vielleicht sogar noch kreativer umgesetzt. Ja. Aber ja.
Aber als Gesamtfilm eben auch mit der Story abseits der Horrormomente, mit den Sachen mit den Eltern und so weiter, das ist für mich ein komplett drohendes Ding. Also ein Horrorfilm kann kaum besser sein, wenn er gleichzeitig auch noch unterhalten will. André.
Ja, Nightmare on Elm Street, ein absoluter Klassiker, wie gesagt. Gibt's nichts auszusetzen an dem Status. Hat er sich redlich verdient. Und ja, ich finde, der Film ist auch gerade gut eben. Der Film ist nicht gut wegen Freddy Krueger, sondern der Film ist gut, weil Freddy Krueger mitspielt.
Ja.
Und der Film tut es tatsächlich auch im Gegensatz, also beziehungsweise es ist einfach noch ein ganz anderer Film als die ganzen Nachfolger. Und das merkt man einfach durch und durch, wenn man den immer wieder schaut. Weil er hat einfach diesen massiv düsteren Ton. Wie gesagt, Freddy Krueger ist hier noch keine Witzfigur, sage ich mal in Anführungszeichen, kein Clown, der zwar auch in den Nachfolgeteilen brutal mordet und für Schrecken sorgt, aber dann eben, wie gesagt, schon relativ schnell so diesen ikonischen Ansatz bekommen hat. Und wie gesagt, den hat er hier einfach nicht. Hier war er noch frisch, hier war er neu. Hier hat er auch keine seine Maske ist er auch noch nicht so krass ausgereift wie später. Er ist einfach wirklich eklig. Er ist ein ekliger Antagonist, den man nicht mögen kann hier, weil er einfach Schreckliches tut, auch dann durch den Reveal als schrecklicher Mensch, auch der vorher war, dargestellt wird. So, er ist einfach was ultimativ Böses hier und das tut dem Film sehr gut für die Ernsthaftigkeit und er nimmt halt wirklich auch Charaktere ernst. Er nimmt, obwohl es eine Fantasy-Horror-Story ist, nimmt er quasi das Szenario trotzdem auch ernst. Und das muss man ihm auch, finde ich, immer wieder mal anrechnen, dass er das wirklich hier alles so stringent durchzieht, ohne da Ausreißer zu haben. Natürlich gibt's dann irgendwie in diesem Teenies-Setting mal ein bisschen einen Spruch hier oder da, aber das ist wirklich nur minimal. Das meiste im Film ist wirklich, wie ihr auch gesagt habt, fast sogar traurig. Es passieren schlimme Dinge. Es sterben hier enge Freunde recht schnell auch hintereinander und ja, die Teenager sind halt so, diese Hilflosigkeit der Teenager ist halt hier so im Vordergrund. Weil ihnen niemand glaubt, und obwohl man dieses Trope eben kennt, es ist hier auf die Spitze getrieben durch den Reveal, dass die Erwachsenen sogar Schuld haben an dem Ganzen eigentlich sogar. Und ja, deswegen, der Film rein auf dieser ganzen Storytelling-Ebene macht er so viel richtig und auch so viel mehr als so ein durchschnittlicher Horrorfilm, sag ich mal. Und ja, dazu kommen aber eben auch gruselige Momente, es kommen erschreckende Momente, es kommen blutige Momente, es kommen, kann mich dann über Chris nur anschließen, spektakulär, das Wort kann man hier ruhig wirklich verwenden, wie sich hier Mühe gegeben wurde, um diese kreative Idee, um diese Traumtötungen auch wirklich glaubhaft und greifbar auf die Leinwand zu bringen, wurden halt hier wirklich ausgereizt und wirklich da alles gegeben, damit es gut und glaubhaft aussieht. Das haben sie halt geschafft und deswegen wirkt der auch im Jahr 2020 halt so viele Jahre nach Release immer noch total nach. Und Schauspieler sind toll, die Chemie auch zwischen den Figuren funktioniert. Die einzelnen Setpieces. Ich mag sogar, dass der Film halt hier trotz dieser Traumdimension, in der du ja quasi alles machen kannst, ja, so quasi ein Freifahrtschein, ich mag sogar in dem Film noch hier, dass er trotzdem so halb bodenständig bleibt. Es ist, ich glaube, Chris oder Pascal, jetzt einer von euch hat es vorhin schon gesagt auch, dass er eben nicht hier sagt, okay, wir sind in der Traumwelt, Schnipp, und wir sind jetzt irgendwie hier im Lummerland und alles ist total skurril, und sondern nee, es geht wirklich, er verbindet diese Schrecken mit Alltagsmomenten, meist eben aus dem Traum heraus, die man auch vielleicht selber schon mal so geträumt hat, ne? Dieses typische ins Bett fallen, was hier der mit dem Tod von Glenn inszeniert wird, so, das kennt man, wenn man so Schlafparalysen hat, da leiden ja viele Menschen drunter, dass man so das Gefühl hat, man sinkt in sein Bett ein. Das haben viele Leute und damit spielt er halt hier auf einer Horrorebene. Das ist halt super smart. Oder auch mit dieser in der Badewanne versinken, ne? Also wirklich diese Alltagssituationen eben zum Horror machen. Das haben wir ja gesagt, auch mit der, so das Bett als Schutzhort zerstört. Das macht er halt wirklich fantastisch. Und ja, auch wenn wir gesagt haben, es gibt kleine Dinge eben wie der mehrgewichtige Stuntman im brennenden Treppenhaus. So, das sind so kleine Sachen, da kann ich halt komplett drüber hinwegsehen, gerade auf das Alter des Films bezogen, und nämlich trotzdem wirken die Szenen. Und ja, auch andere Kleinigkeiten, wie vielleicht ein Kontinuitätsfehler, der vielleicht streitbar ist, wenn man dann über mögliche Abwandlungen der Erklärung des Films zum Ende hin redet und so weiter. Also das sind alles Dinge, über die man eher besser diskutieren kann, als dass man sie abwatschen kann. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, Nightmare 1 ist für mich auch absolut ein Klassiker und hat für mich so die Worte perfekter Horrorfilm verdient. Also von mir auch 5 von 5.
Deine Schlussrede hat jetzt dafür gesorgt, dass wir es wieder geschafft haben, dass die Episode länger geht als der Film. Vielen Dank dafür.
Ja, das hast du mir doch gerade geschrieben. Red doch ein bisschen weiter.
Ja. Nee, also da sind wir uns heute mal alle, also sind wir ja häufig, aber sind wir uns auf diesem Niveau heute auch alle mal einig.
Ein absoluter. Da gibt's, glaube ich, wirklich nicht viel zu diskutieren. Also zumindest klar, es gibt auch andere, sicher andere Menschen, die andere Meinung sind, ist auch völlig in Ordnung, aber Ich ja, glaube, wir waren uns hier wirklich, haben uns so ein bisschen selber auch hoch gepusht, aber ich meine, auch verdient. Also der Film hat es verdient, ja, So behandelt zu werden, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben aber ein buntes Programm in den nächsten Wochen für euch. Es kommt noch, bevor es nächste Woche weitergeht, wenn wir die Nightmare on Elm Street Filme 2 bis 4 besprechen, kommt zwischendurch noch ein Spezial, denn zum ersten Mal hat uns der geschätzte Kollege Daniel Schröckert von Kino Plus, von den Rocket Beans, besucht und hat mit André zusammen das Festivalprogramm des Hardline Festivals analysiert. Das bekommt ihr noch zum Wochenende geliefert, ehe wir uns dann in der nächsten Woche wiederhören mit Nightmare on Elm Street. Bis dahin eine schöne Zeit. Schaut Horrorfilme. Wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen angepeitscht seid, um euch jetzt alle Nightmare on Elm Street Filme auch nochmal anzusehen im Zuge des Podcasts. Das hat ja bei Scream schon sehr gut geklappt und auch bei
Düstere Legenden. Allerdings, ja.
Also
zieht mit. Und dazu sei noch gesagt, natürlich, wenn ihr darüber hinaus noch wissen wollt, was danach so in den Folgewochen bis Dezember bei uns passiert. Ab heute, also Aufnahmedatum 30., wenn ihr das jetzt hört, die neue Ausgabe der Deadline, wie ihr wisst, seit neuestem Medienpartner, liegt am Kiosk bereit oder gibt's online zu bestellen oder ihr holt euch direkt ein Abo. Darin findet ihr jetzt, wie auch in der letzten Ausgabe schon, unseren Sendeplan bis zur nächsten, quasi bis zum Ende dieser Ausgabe, das heißt bis Anfang Dezember. Da erfahrt ihr also, was es in den kommenden Wochen nach Nightmare noch alles so bei uns gibt. Also ab an den Kiosk und haut euch die Deadline rein. Ist ein sehr schönes Horrormagazin, können wir nur so empfehlen. Und da erfahrt ihr, was es bei uns alles so gibt.
Wunderbar. Und das waren die Famous Last Words für heute. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.